ohne geht nicht mehr und deswegen sind sie auch natürlich heute wieder unser Werbepartner. Fizi, du weißt es, unsere Hörer wissen es, vielleicht unsere Neuen noch nicht, deswegen sage ich es, es geht natürlich um Athletic Greens. Athletic Greens ist dein Superfood, deine Nährstoffversicherung, die du morgens einfach in den Shaker tust, ein grünes Pulver, kaltes Wasser, schütteln und du bist den ganzen Tag mit wie viel Mineralien und Nährstoffen versorgt, Fizi?
Mit 75 ausgewählten Mineralien, Nährstoffen, Supplementen und was auch immer mit da drin ist. Aber Jupp, du hast den neuen Namen geschluckt. Athletic Greens nennt sich
AG1.
Genau, und das haben wir, ja, wie halt immer vor unseren Sendungen, für euch parat. Es gibt es doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir immer noch unser Vatasia-Paket geschnürt halten.
Natürlich, aber nochmal zurück. Die 75 Mineralien und Vitamine, die werden natürlich aus echten Lebensmitteln gezogen. Also es ist jetzt nichts irgendwas künstlich generiertes.
Genau.
Und wir sind jetzt, auch da wird immer weiterentwickelt, in der 52. Version.
Wow.
Aber ich habe gelesen, sie arbeiten an der 53. Version mit Wissenschaftlern, Ärzten und all zusammen. Also nur vom Feinsten.
Deswegen ja auch all in one.
Richtig. Und was kann das alles? Es unterstützt zum Beispiel dein Immunsystem. Es kann deine Energie steigern. Es unterstützt die Verdauung, wie ich immer so gerne sage.
Genau.
Natürlich auch beschleunigt das deine Regeneration.
Jupp hat kein Mittagsloch mehr. Wenn das nicht Argument genug ist.
Auch geistige Fitnessfeeds, vielleicht was für dich.
Ich sollte es mehr nehmen.
Ja. Also in diesem Sinne, probiert's aus. Es ist natürlich mit Geld-Zurück-Garantie ohne Risiko, falls ihr bestellt und sagt, hey, sollte doch nichts sein für mich, was ich mir ja nicht vorstellen kann. Einfach zurückschicken bzw. Geld zurückfordern. Und wie wird's geliefert? Muss ich in den Laden gehen?
Nein, du kriegst es frei Haus nach Hause. Wenn du willst, sogar im Abo zu dir nach Hause. Im Terrakotta-Gefäß, darf ich es nochmal erwähnen.
Ja, ich glaube, ist jetzt Blech mit dem neuen Update.
Stimmt.
Hast du noch nicht,
nein.
Hab ich aber oben.
Oh Mann.
Also, wenn ihr wollt, bestellt es euch, versucht es aus auf www.athleticgreens.com/Vatasia. Bekommt ihr was genau?
5 praktische Travel Packs. Ein Jahresvorrat des Sonnenvitamins, dem D3 und natürlich das Ding, worum es geht, ein Monatsvorrat, nicht mehr im Terrakotta, sondern in der Blechdose, Retro-Style wahrscheinlich. Ja, dein AG1 für einen ganzen Monat. Und wenn du das Abo abschließt, musst du nicht, wenn es zur Neige geht, dir was Neues holen. Nein, du kriegst es nach Hause geschickt. Wie geil ist das?
Ja, du brauchst noch nicht mal einen Schritt vor die Tür machen, gerade in der Zeit jetzt, besser zu Hause bleiben. Hashtag
genau.
Wir bleiben zu Hause. Also schaut auf www.athleticgreens.com/Vatasia und probiert's aus. Weiter geht's.
Vatasia, der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jeder Ausrede zählt.
Hallo und herzlich willkommen zur 62. Ausgabe von dem Jedermann-Podcast. Vor mir darf ich natürlich begrüßen den Mann, der bei seiner Eheschließung dachte, als er das Wort Ehering las, es handelt sich um einen Elektrofisch.
Hab ich dir die geschickt, oder?
Nee,
hab ich gestern auch gelesen.
Wer es nicht versteht, ich löse am Ende auf. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den Mann, der hier mit Burnout sitzt, weil er 5 Umschläge an Aufklebern verschicken musste.
2-mal war ich bei der Post.
Herzlich willkommen, Daniel Fietz.
Erstmal frohes Neues. Ich glaube, wir sehen uns das erste Mal dieses Jahr, oder? Der feine Herr macht ja von Podcast-Millionen Skiurlaub, deswegen sitzt mir gegenüber. Der Mann, kennst du die Leute, die Fahrradbrillen auch in der Freizeit tragen? Total dämlich, die Leute. Der Mann, der mit Fahrradbrille Ski fährt und jedes Bild mit Fahrradbrille postet, Florian Ehm.
Ja, grüß dich.
Was war da los?
Ja, ganz ehrlich, Oakley hat ja ein richtiges Schneeglas.
Ah, in so Fahrradbrillen.
Ja, also
die Winter-Edition,
das ist ja eine, nicht nur eine Fahrradbrille.
Ah.
Die nehmen ja auch zum Laufen, zum Langlauf, zum Ski, es geht überall.
Zum so tragen vielleicht.
Ja, ich gebe ja recht, es sieht in der Mütze kacke aus, aber ich finde, mit Helm geht's. Letzte Folge haben wir ja die ganzen GCC-Rennen besprochen.
Ja.
Und jetzt haben wir einen Gast bei uns.
Keine Kosten und Mühen gescheut.
Keine Kosten und Mühen. Und wieder einen, der alles weiß und kann und überall drin steckt. Liebe Hörerinnen und Hörer, begrüßen Sie mit mir.
Handwerk kann er nicht, da fällt er meistens von Leitern.
Das ist gemein. Begrüßen Sie mit mir der Mann, der die gelbe Gore-Jacke nicht nur auf dem Fahrrad trägt, nicht nur als Schlafanzug nachts anhat, sondern auch als Duschvorhang hat, weil er der König, der Kaiser, der Präsident und der Verkehrsminister des Staates Jedermann ist. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Holger Krämers.
Ja, moin zusammen.
Ist
das wie bei den Ministern, die keiner kennt, aber die irgendwie ihren Job machen müssen, oder wie?
Ja, aber bei dir ist ja umgekehrt. Dich kennt ja jeder im Jedermann-Bereich.
Zumindest die Stimme. Ich habe gerade überlegt, als ich hingefahren bin, als wir in Carsten, dann haben wir ja angefangen, ne, erzähl mal was, an der Stimme erkennt man dich. Ich glaube, das dürfte bei dir beim Jedermann doch fast ähnlich sein. Weil der Jedermann, der ist ja schon Rad am Ring gefahren.
Ja, tatsächlich gibt es eine geile Story von Mallorca aus diesem Jahr.
Schieß los.
Da haben wir in einem Café gesessen, irgendwo auf der Insel. Und waren am Quatschen mit der Gruppe. Und auf einmal kommt ein Typ und guckt. Kommt immer näher, guckt. Und guckt. Kommt näher und guckt mich an und sagt, du bist ja der Moderator von Rad am Ring, oder? Ich habe dich an der Stimme erkannt.
Siehste?
13 Tische weiter.
Und du bist doch 24 Stunden, ja klar, du darfst doch, glaube ich, mal 2 Stunden schlafen, hast du mal gesagt zwischendurch. Aber in der beschallst du ja nonstop. Ja, hört sich blöd an, aber tausende von Menschen im Prinzip, ne?
Ja, jeder muss so seinen Fetisch haben, das ist mein Bild.
Aber du hast auch eine gelbe Gore-Jacke als richtiger Jedermann?
Nee, tatsächlich nicht.
Keine?
Wahrscheinlich hast du zu viel. Du hast ja Drinkgut, da habe ich dich kennengelernt. Da wart ja klamottenmäßig sehr gut ausgestattet. Dann hast du ja dein eigenes Team quasi mit dem Rad am Ring-Team schon seit ein paar Jahren. Ich würde mal schätzen, du hast gar nicht so viel ungelabelte Sachen. Du bist so der Jedermann, der im Teamdress sehr viel fährt.
Ja, tatsächlich. Habe ich auch immer gesagt, also wenn ich in einem Team fahre, dann ziehe ich auch die Teamklamotten an.
Ja, ja, klar.
Und, ungelabelte Klamotten habe ich tatsächlich nur die Wintersachen von diesem Schweizer Edelausstatter da, dieser, ihr wisst schon.
Ja, Assos.
Wir dürfen alles nennen,
es ist alles scheißegal.
Genau.
Ja, tatsächlich habe ich an ungelebten Klamotten nur die Wintersachen von Assos, weil die geil sind im Winter, weil ich habe keinen Bock zu frieren.
Ja. Ja, wer dich nicht kennt, wir haben eben schon kurz angeschnitten, du bist der Veranstalter von Rad am Ring.
Nee, das ist nicht ganz richtig. Ich arbeite beim Veranstalter von
Rad am Ring. Du bist die Stimme.
Ich bin die Stimme von Rad am Ring, also sprich der Streckenmoderator.
Schon immer?
Irgendwann tatsächlich den Hans-Martin Fraß, der in Anführungszeichen nicht der Erfinder, aber zumindest der Umsetzer von Rad am Ring ist, den habe ich irgendwann über den Bereich Webdesign kennengelernt.
Also richtig so ganz platt im Business quasi.
Im Business, genau. Okay. Ja, gut, es gab damals eine Plattform aus dieser T-Mobile-Zeit, die hieß Cycling Insider.
Das war der Vorgänger des GCCs.
Genau, nicht ganz. Also es gab die T-Mobile Cycling Tour, das war der Vorgänger des GCCs.
Okay.
Und die hatten so ein Radsportforum. Damals gab es Foren, kein Facebook.
Ja, ich benutze sie auch noch. Fietz lacht mich dafür aus.
Es gibt ein Tourforum.
Rennrad News und Tourforum.
Mein Physio hat mir am Montag noch einen Link aus einem Tourforum geschickt für ein Angebot für Laufräder. Also es gibt tatsächlich noch Foren.
Ja, wirklich. Es gibt eine Menge Foren.
Ja.
Und dieses Forum war so deren Radsportplattform.
Ja.
Und da war ich so ein bisschen aktiv und hatte auch ein paar Kontakte in diese T-Mobile-Geschichte und bin auch mal mit dem Team T-Mobile in Baden-Württemberg im Trainingslager gewesen mit den Profis. Und
mit wem damals?
Boah, da waren Adam Hansen und Konsorten. Also es gibt noch ein wunderbares Bild, wie ich mit Adam Hansen vorm Hotel sitze und über die Frauen in Prag sinniere.
Wohnt in Tschechien, ne?
Genau, der hat zu dem Zeitpunkt auch da gewohnt. Ja, und auf jeden Fall war da ein bisschen Kontakt da zu den Radsportbegeisterten bei der Telekom damals oder T-Mobile, wie sie hießen. Und dann kam eben dieser blöde Fall Sinkewitz. Das war nämlich genau in dem Trainingslager, als wir da gesessen haben.
T-Mobile ist ja auch schon die Endzeit von Telekom quasi. Da war ja Ulrich ja, und Geschichte genau. quasi. Und da hat man ja den Neuaufbau mit Giant-Rädern, ne? Da war auch Pinarello schon weg.
Genau, da waren Giant-Räder. Stimmt. Ja. Und dann haben die sich entschieden, auszusteigen und haben halt auch diese Plattform zugemacht. Und da kam halt aus der Community so, ja, das ist ja blöd und kann man da nichts machen. Und,
welche Rennen gab es da, die es vielleicht heute noch gibt? Oder welche haben dazugehört? Oder wie groß waren die Veranstaltungen? Da haben
wir
mal so
ein, also wir reden da um Jedermann-Rennen, genau. Ne?
Ja, ja. Nee, aber der Hintergrund ist tatsächlich, habe ich den Hans-Martin über diese Geschichte, weil ich dann gesagt habe, ey, wisst ihr was, ich habe die Technik zur Verfügung, ich kann Server zur Verfügung stellen, ich kann dieses Forum einfach übernehmen und dann kann es weiterlaufen. Und dann war langes Hin und Her und irgendwer musste dann doch eine neue Plattform programmieren und dann hatten wir zu dem Zeitpunkt halt auch so, was damals gerade kam, weil Facebook in den USA kam, so mit Gruppen und so. Und dann habe ich überlegt, was kann man denn mit dieser Plattform jetzt machen? Da muss man vielleicht irgendwie mal was machen. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, da war gerade der GCC gegründet worden.
Okay.
Und lief die ersten ein, zwei Jahre. Ich weiß gar nicht, zeitlich gar nicht mehr ganz genau.
Lief das so 2007, 2006?
Genau, 2007 muss das ungefähr. Also,
typisch, also
2007 war, glaube ich, das letzte T-Mobile-Jahr. 2006 oder 2007?
Ja, irgendwo
das letzte T-Mobile-Jahr. Ne? Und dann habe ich geguckt, wer denn da verantwortlich ist beim GCC. Weil ich gedacht, es wäre cool, für diese Rennserie irgendwie so ein Forum dahinter zu hängen. Ja. Und weil ich wollte die ganze Arbeit nicht umsonst gemacht haben. Das ging mir nicht ums Geld verdienen, sondern war einfach Freude am Radfahren und so. Und tatsächlich hatte ich da vor ein paar Jahren erst mit Radfahren angefangen. Also ich bin nicht der Jugendradfahrer gewesen, sondern irgendwie kaputtes Knie und was machst du jetzt? Und dann irgendwann
Beste Fahrrad,
ja. Mhm. Und dann habe ich den Hans-Martin Fraß angesprochen. Der war damals praktisch Geschäftsführer des GCCs.
Okay.
Und dann haben wir gesprochen und dann hat er gesagt, ja, alles nicht so einfach. Das sind so viele Köpfe da im GCC und jeder hat so seine eigenen Ideen. Sagt er, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so einfach wird, so ein Forum zu machen, weil die machen alle selber schon seit Jahren Foren und hat natürlich keiner eins, aber
ja, klar, wir haben alle, aber hier ist mal jeder selber.
Aber hier ist mal, und sagt er, aber lass uns mal in Kontakt bleiben. Ne? Und irgendwann hat er mich dann angesprochen und gesagt, ich will meine Webseite neu machen, hast nämlich Bock, um mir ein Angebot zu machen. Und so sind wir zwei zusammengekommen.
Du bist Webseitenmacher.
Ja, genau.
Vom Job gelernt quasi. Kann man sowas lernen? Konnte man damals so, da kann man ja
fast sagen. Tatsächlich war das, ich habe irgendwann, ich bin halt so, ich habe alles irgendwann mal gemacht. Wir haben eigene Diskotheken betrieben.
Und da müssen wir gleich nochmal einhaken. Das ist die geilste Story überhaupt. Ja. Weil beinahe wäre Holger niemals so fast, wäre er, hättest du eine DJ-Karriere hingelegt.
Ja, DJ war ich ja tatsächlich und ja, auch sehr viel und ja.
Was war das Lied, über was wir philosophieren?
Ja, lass ihn doch jetzt erstmal weiter.
Egal, dann das ist so geil. Zurück. Lass uns das festhalten. Digga, da müssen wir festhalten.
Ja, machen wir gleich. Ja, auf jeden Fall habe ich ihm dann irgendwann zwischendurch mal erzählt, dass ich früher ja auch mal Discjockey und Moderator war. Und dann war ich irgendwann auf dem Weg zum Rennen am Hockenheimring. Und dann rief er mich an und sagte, hör mal, mein Moderator ist ausgefallen und du hast doch schon mal sowas gemacht. Du kennst die doch auch alle da, weil ich halt damals beim Team Drinkgut gefahren bin. Und
das gab es damals dann auch schon?
Ja, das waren die ersten, das war der erste Ansatz zum Team Drinkgut damals. Die sind ja entstanden aus einem Radtreff im Kölner Raum eigentlich.
Ach, auch das, gar nicht das, unten das aus hier Süden, wo Konkas René herkommt?
Nee, der Schwager vom René Konka hat den René irgendwann mit zu RTFs geschleppt und hat ihm irgendwann mal erzählt, wir fahren auf eine RTF und dann stand er beim Münsterland Giro im Startblock und war irgendwie verwundert, was das für eine seltsame RTF ist. das sind irgendwie so die Grundzüge von diesem Team Drinkgut gewesen. Und auf jeden Fall war ich dann auf dem Weg und er sagt halt, Moderator ausgefallen, kannst du nicht.
Aber du wolltest doch fahren.
Ja, eigentlich wollte ich fahren, aber okay, alles klar, komm. Ne? Weil wir uns mittlerweile eben auch sehr gut verstanden haben über den Job, das hat gut funktioniert mit den Webseiten und wir waren da auf einer Wellenlänge. Und ich sag, okay, komm, mache ich jetzt mal so aus der nassen Hose, wird schon irgendwie gut gehen. Ja, und nach einer halben Stunde kam er an und sagte, und Rad am Ring machst du bitte auch.
Ach, du warst auf dem Weg zum Hockenheimring, um das Radrennen da zu fahren.
Genau.
Und er hat dich dann quasi auf dem Weg angerufen und gesagt, hier, pass auf, moderier's, lass das Rad im Kofferraum.
Genau.
Und du hast das gemacht und nach einer halben Stunde sagt er, ach, und Rad am Ring.
Ja, weißt du noch, wer es gewonnen hat?
Nee, tatsächlich. Ja. Keine Ahnung, es war die Zeit, wo Renzo Wernicke und Konsorten relativ weit vorne gefahren sind.
Schön neongelben. Was war Univega, ne? Univega, genau, stimmt. Ja, also,
aber ich müsste es nachgucken, weiß ich tatsächlich nicht mehr.
Ach krass, und dann? Ja,
dann bist du zum Hockenheimring, also zum Nürburgring und warst dann quasi mit, also hast dann da moderiert?
Ja, tatsächlich, aber erst ein Jahr später, weil ich zu ihm gesagt habe, ich will dieses 24-Stunden-Rennen einmal fahren, weil ich möchte wissen, wovon ich rede. Beim Jedermann konnte ich das gut machen, da bin ich seit der T-Mobile-Tour im Grunde genommen diese Rennen gefahren.
Welche Rennen gab es bei der T-Mobile-Tour? Die ist vielleicht heute eine abgeänderte Variante oder vergleichbar? Oder war das komplett eine andere Welt?
Ja, die war etwas anders zusammengestellt. Da waren die Rennen, da war Hamburg noch mit dabei.
Ja.
Die Cy Classics und die waren ein bisschen anders zusammengestellt. Da gab es auch eine ganze Menge Geld von T-Mobile. Das hat viele interessiert. Nachdem dann T-Mobile ausgestiegen ist, haben viele wie Hamburg gesagt, kein Bock.
Mhm.
Aber die Grundidee war gelegt und viele der Veranstalter haben gesagt, wir wollen da weitermachen und haben den GCC gegründet. Der GCC sind die Veranstalter der Rennen tatsächlich. Also das ist nicht irgendwie so eine Marke, die da drüber gestülpt worden ist.
Das dachte ich immer.
Nein.
Es gibt, da steht ja, glaube ich, wenn du auf der Homepage, das ist ja eine GmbH.
Es gibt eine GmbH, das ist die German Cycling GmbH, die sitzt in Dortmund tatsächlich. Das hat einfach geschichtliche Gründe, weil der Klaus Meyer, der damals Bochum oder auch heute noch Bochum veranstaltet.
Den Giro.
Genau.
Sparkassen-Giro
in Bochum. Da gab es auch ein Jedermann-Rennen und es gibt den Verband Deutscher Radsportveranstalter. Ist eine sehr alte, historische, gewachsene Geschichte. Und da war der meines Wissens nach Vorsitzender.
Der ist auch, von mir Klaus, man ist auch relativ krass unterwegs, was so UCI-Kommissär und so.
Ja, die sind der Vater von Marc Klausmeier ist ein Radsport, die haben, denen gehört auch Olympia-Timing.
Ja.
Also diese Zeitmessfirma und die verleihen auch irgendwie Absperrgitter und so einen ganzen Kram. Also die sind seit vielen Jahren sehr tief im Radsport, auch aus Begeisterung, muss man sagen. Also der alte Herr Klausmeier war ein begeisterter Radsportler und hat da tatsächlich auch sehr viel gemacht. Und deshalb auch Dortmund, weil da der Sitz damals der Firma war und damals eben der GCC angemeldet worden, weil man gesagt hat, man muss ja irgendwie so einen Rahmen haben, wie man das machen kann. Die waren halt alle angefixt, haben gesagt, das ist eigentlich eine coole Idee, statt jeder seine einzelnen Veranstaltungen da zu haben, da mal so irgendwas zu machen, wo die Fahrer dann auch Interesse haben, so überall hinzufahren, mal die ganze Republik zu sehen, mal verschiedene Rennen.
Eine Gesamtwertung zu haben. Wir haben das gelbe Trikot ja hinter dir hängen.
Ja.
Das fixt
das von
ja
Carmen.
Auch. Ja.
Ja. Und also ich muss mir das so vorstellen, es gab vorher so einen Cup, das war dieser Telekom Cup. Im Prinzip,
genau,
wo ein paar Rennen gab. Dann ist Telekom ausgestiegen, dann hatten die Leute keinen Bock mehr oder das hat sich aufgelöst. Und dann gab es, unabhängig davon, gab es halt schon Radrennen, die halt vorher ihr eigenes Radrennen ausgeführt haben. Und die haben sich dann irgendwann fusioniert, wo die dann gesagt haben, okay, wir machen jetzt ein GCC da draus. Ist so ungefähr.
So ungefähr. Also, die haben natürlich, die hatten ja jetzt Kontakt über diese Rennserie. Man hat über die T-Mobile Rennserie zusammengesessen. T-Mobile hat die alle an den Tisch geholt mit dem BDR zusammen. Der BDR hat dafür Geld bekommen, das halt zu organisieren und ein bisschen so die Hand drüber zu halten. Und auch das, die T-Mobile-Serie hat sich ja auch entwickelt. Mhm. Die haben, glaube ich, auch erst 2006 eine getrennte Altersklassenwertung eingeführt und sowas. Okay. Das heißt, man war da in Kontakt, man hatte Kontakt und als T-Mobile dann ausgestiegen ist und kein Geld mehr reingesteckt hat, hat der BDR gesagt, kein Geld mehr, was sollen wir denn da machen? Und dann haben aber die Veranstalter gesagt, dass sie eben die Idee cool fanden. Also, dass das ja schon Potenzial hat, da kann man was draus machen aus dieser Geschichte. Und dann haben die gesagt, okay, lass uns doch mal drüber reden, wie können wir das machen? Wer hat Bock mitzumachen? Ne? Haben alle irgendwie überlegt, okay, was müssen wir denn da machen? Also wir müssen eine Wertung erstellen, dann muss ich irgendwie eine Internetseite zugeben. Dann gab es auch am Anfang das Bestreben, eine gemeinsame Anmeldung zu machen. Das heißt, dass du dich auf einer Plattform für alle Rennen anmelden kannst. Das hat eine Zeit lang irgendwie funktioniert, ist aber dann eben auch an vielen Kleinigkeiten, also was heißt Kleinigkeiten? Das sind schon sehr wichtige Dinge gewesen, woran dann nachher auch die Gewichtigkeit des GCC so ein bisschen runtergegangen ist. fängt allein beim Thema Sponsoren an.
Ja.
Ja, da kommt dann einer und will dem GCC, nehmen wir mal einen Autohersteller. Ja, mhm. Da kommt ein Autohersteller, will dem GCC Geld geben, dafür, dass er überall präsent ist und Werbung mhm. aufhängen kann.
Sagen wir mal Ford.
Zum Beispiel Ford. Ja.
Und machen die eigentlich nichts?
Dann sagt Leipzig, ja, das ist ja schön und gut, aber wir bekommen von Skoda so viel, das wäre mhm. für uns schwach. Also wir können hier nicht Ford aufhängen.
Mhm.
Da haben wir ein Riesenproblem mit. Ja, aber wir kriegen von Ford jetzt auch nicht so viel als einzelner Veranstalter, dass die uns Skoda als Sponsor ersetzen können. Mhm. Und so hast du das in vielen Bereichen eben. Sportliche Organisation, der eine hat den Zeitnehmer, der andere hat den Zeitnehmer.
Wollte ich gerade sagen, das so, ist doch...
Dann hast du die Anmeldedaten, die irgendwo liegen, die dann übertragen werden müssen. Da sind die Formate anders.
Mhm.
Und das hat dazu geführt, dass man sich da nicht einigen konnte, ein gemeinsames System aufzubauen und hat den GCC im Grunde genommen auf eine Position gesetzt, die da heißt, der GCC übernimmt die Außendarstellung, der GCC übernimmt die Abwicklung der Ergebnisdarstellung. Dafür gibt es einen Dienstleister, der praktisch das Ergebnis ermittelt, der bekommt von den Zeitnehmern der einzelnen Veranstalter die Ergebnisse übermittelt, überträgt die in seine Datenbank und ermittelt mhm. daraus dann das Ergebnis. Und dann gibt es halt einen Dienstleister, der die Webseite macht, der kriegt von den Veranstaltern die Informationen über die Events, was nicht immer so einfach funktioniert, weil es gerne vergessen wird. Und ja, so ist der GCC besteht im Grunde genommen aus einer Person. Und das ist der Geschäftsführer, der aktuell Bernd Schwarz heißt.
Okay.
Und das ist der GCC, der im Grunde genommen nur die Rahmenbedingungen für diese Rennserie
schafft. Das Konsortium quasi.
Genau.
Also die Rennen gibt es ja alle eins, also jeder kann das Rennen ja auch einzeln fahren, mhm. aber im Endeffekt, genau, wäre das Thema Gesamtwertung, Altersklassen etc. und so. Ich meine, das ist ja eigentlich eine coole Sache, ne?
Und dann sitzt man halt regelmäßig zusammen als Veranstalter. Die Veranstalter treffen sich in den letzten 2 Jahren halt oft nur virtuell.
Ja.
Und dann bespricht man eben, was war, was ist, wo liegen Probleme und dann wird halt diskutiert und dann passieren halt auch so Sachen, dass man sagt, okay, jetzt hat man Rennen da, die werden nie schaffen, über eine bestimmte Anzahl zu kommen, weil die gar nicht die Infrastruktur haben und mhm. auch nicht den Hintergrund. Passt das, kann das nicht passen, müssen wir für die Zukunft mal überlegen, wen können wir reinnehmen, was müssen die für Voraussetzungen erfüllen.
Ist das so, also stehen die Veranstalter, ja, die Schlange ist, aber ist es eher so, dass man aktiv suchen muss, um eine gewisse Anzahl an Rennen zu bekommen? Oder ist es so, dass ihr eher sagt, so, ey, aber nur wenn das Kriterium erfüllt wird? Also wie ist da...
Tatsächlich ist es so, dass die Veranstalter sich darauf geeinigt haben, dass bestimmte Kriterien erfüllt werden müssen. Das heißt, es muss eine vernünftige Infrastruktur da sein. Mhm. Das Rennen muss auch schon mal stattgefunden haben, muss gezeigt haben, okay. dass das funktioniert, dass die auch die Möglichkeiten haben, organisatorisch da auch mal mehr als 1000 Teilnehmer abzuwickeln. Und das sind so die Voraussetzungen, unter denen man sich neue Rennen anguckt. Dann gibt es tatsächlich auch mittlerweile ein GCC-Kommissär, sag ich mal in Anführungszeichen. Mhm. Das macht der Ake Donicke, einer der ranghöchsten UCI-Kommissäre.
Oh, ich kann sagen,
einen Anfang, einer der bedeutendsten Kommissäre, den wir in Deutschland haben. Und der hat diesen Posten und der ist auch dazu da, auch zu den Rennen zu fahren und dort sportlich zu schauen, läuft dort alles nach den Rahmenbedingungen, die man sich gegeben hat, kann da beratend eingreifen, kann auch mal sagen, ey, das war scheiße, das müssen wir anders machen. Die sportliche Hoheit liegt immer noch bei den Veranstaltern, das heißt, die können sagen, wir machen das so, das ist das Regelwerk, das muss natürlich irgendwo mit dem GCC passen, die Ergebnisse müssen GCC-konform sein, aber
ja, Thema Lizenzfahrer, was ja in der Vergangenheit immer C-Fahrer dürfen fahren, nicht, das war, also das aus meiner GCC-Hochphase, war das ja immer die große Diskussion und da gab es ja auch hier und da mal Rennveranstalter, die das anders gemacht haben, die dann aber, dann gab es dann Wertungsprobleme, ne, beim GCC, weil GCC gesagt hat, ja immer C nicht mehr, um es mal ganz einfach runterzubrechen, ist ja jetzt auch anders mittlerweile, aber das ist ja so eine Sache, wo Veranstalter es anders handeln können als GCC vorgesehen, ne? Wo ein
ja, genau.
Reibungspunkt
und das können die machen. Ne? Und das ist halt so, man muss halt auch sehen, das sind bei 10 Rennen 10 Charakterköpfe, die alle erfolgreich sowas aufgebaut haben. Die haben alle ihre eigenen Vorstellungen. Die wissen das alle genau, wie es funktioniert. Mhm. Und da ist ja auch nichts Schlechtes dran, aber das, wenn man dann zusammenarbeiten will, muss man dann halt den kleinsten gemeinsamen Nenner finden und der ist halt oft schwierig.
Sind das 10 Firmen oder sind das 10 Privatleute, die aus Jux und Dollerei in Anführungszeichen, also Ist das ein Business-Talk? Da geht es ja richtig um Zahlen, Dings, das? Oder sind da auch Veranstaltungen, die einfach aus, ja komm, machen wir, ist schön und ist aus Überzeugung und gar nicht so den finanziellen Hintergrund?
Lass mich mal so sagen. Reich werden kannst du mit dem Business nicht.
Okay, ja gut, das ja? ist ja. ja.
Es muss natürlich für alle, die da in diesem Business sind, so funktionieren, dass da unterm Strich der Kühlschrank voll ist, der Bierchen bezahlt ist und auch kalt ist, weil sie den Strom für den Kühlschrank bezahlen können. Und wenn es gut läuft und Veranstaltungen gut laufen, dann lässt sich damit auch Geld verdienen.
Mhm.
Also ich kann zum Beispiel das Beispiel Rad am Ring. Rad am Ring war eine Veranstaltung, die 10 Jahre lang nur miese geschrieben hat. Jedes Jahr.
Trotz Laufevent, 24 Stunden, bum, 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 also ja, ihr kriegt ja da richtig, ihr kriegt ja da richtig, was, 20, 40.000, wie viel sind? In der, also summa summarum.
Also Teilnehmer haben wir so knapp unter 10.000 aktive.
Genau, dann nimmst du nochmal, keine Ahnung, alle Familien, die dazukommen, also ich glaube, irgendwie waren es 20 oder 40.000 Leute, die an dem Wochenende irgendwie in irgendeiner Form da sind.
Also so 25
in
bis 30.
Mal in den Zaun reingingen. So genau. in etwa, ja, genau. Aber, krieg
aber von denen kriegst du erstmal kein Geld.
Ja.
Also, aber du musst Infrastruktur schaffen.
Klar.
Du musst also du hast so Situationen als Veranstalter, wenn du so ein Event machst und das wird immer größer und denkst so, oh, jetzt fängt's an. Und auf einmal stellst du fest, ey, ja, verdammt, ey. Da sind jetzt mal 1000 Leute mehr und jetzt reichen aber die Toiletten nicht mehr. Jetzt musst du Toiletten zukaufen. Und auf einmal bricht deine Kalkulation zusammen, weil du unter Dixie-Klos buchen musst. Und das ist natürlich, also dieses Business ist extrem schwierig, weil da braucht nur eine veränderte Sicherheitsvorschrift zu kommen. Wir hatten die Probleme mit Anschlägen und auf einmal wurden die Sicherheitsvorschriften...
Vor einigen Jahren wurde es abgesagt worden.
Ja, genau. Ne? Stimmt. Und da hast du auf einmal Auflagen, die du erfüllen musst, die sündhaft teuer. Es gibt ja Gründe, warum viele Rennen gerade auch im Vereinsbereich gestorben sind, weil die Vereine gar nicht mehr in der Lage sind, diese Auflagen zu erfüllen. Mhm. Und das Gleiche gilt natürlich aber für die Veranstalter. Die können es halt nur über Erhöhung von Startergebühren dann wieder. Ne? Also Fakt ist, kein der Veranstalter, den ich kenne, ist mit diesen Rennen reich geworden. Ja? Mhm. Die verdienen gut ihr Geld, aber weil sie in der Lage sind, das Business halt vernünftig durchzuführen, die kalkulieren das ordentlich. Und wenn da eine Preiserhöhung kommt, dann ist das bei den meisten nicht, weil die reich
werden wollen. Weil der zweite Porsche kommen muss.
Ja, und die sind auch alle fleißig. Ne? Wenn du die Sauser-Brüder zum Beispiel, ne? Mhm. die Riderman machen, die versuchen halt viele Events zu machen.
Ich wollte gerade sagen, du lebst also ein Event und das Jahr ist finanziert, ist glaube ich auch eine Utopie. Ne? Also du musst schon ein paar Sachen am Start haben. Ne?
Also es kommt halt drauf an, wenn du so die Eventwerkstatt, die Rad am Ring organisiert, da ist Rad am Ring mit einem Budget, was im Millionenbereich liegt. Also da wird richtig Geld gedreht, bewegt. Und all dem, was da zu tun ist und 5 Mann, die da sitzen und das ganze Jahr nichts anderes machen, als wirklich, also im Großteil Rad am Ring machen, da bewegt es natürlich, ich glaube, es sind 80% des Gesamtumsatzes des Rad am Ring. Deshalb hat uns Corona auch so wehgetan da. Ne, weil,
oh, glaub ich auch so, ja.
Weil du natürlich, und dann kriegst du von den Behörden erzählt, ja, da hätte er wissen müssen, dass ihr im Spätsommer 21 kein Event machen müsst. Da hätte er im Januar gar nicht organisieren dürfen. Mhm. Und wieso organisiert ihr eigentlich so früh? Und dann haben wir tatsächlich aufschreiben müssen, was machen wir denn das ganze Jahr?
Ach krass, da müsst ihr euch quasi rechtfertigen, was, ja gut, das ist ja klassisch, also Eventbranche, ja gut, die haben es ja alles andere als leicht zu sein. Ne?
Und nein, aber es ist ja so, wenn ihr seht, wann die Anmeldung aufgeht, bis die Anmeldung aufgeht, muss ja erstmal alles organisiert werden. Klar. Ist das Regelwerk umgesetzt? Sind die Preise umgesetzt?
Hast
ist alles
du die Genehmigung? Darfst du überhaupt den Ring benutzen?
Genau. Weil, was kostet der Ring, wenn ich den 24 Stunden miete?
Ich sag mal so, wenn du ein Wochenende mietest, kannst du ja von eine nette Wohnung in gehobener Lage kaufen.
Ja?
Ja. Also Zahlen kann ich dir natürlich nicht nennen, weil das sind...
Verhandelbare wahrscheinlich.
Das sind, oder? Da hat jeder und... aber es.
Aber jetzt mal, brauchst ja keine genaue Zahl nennen, aber wenn ich jetzt sag, ich will mit meinem Fiesta mal ein Wochenende da fahren mit meinem Kegelclub, gehobene Wohnung ist dann wahrscheinlich, reden wir jetzt von Köln oder Troisdorf oder sowas.
Ja gut, da ist ja ist wahrscheinlich also wenn wir das Wochenende mieten, reden wir schon über Kölner Lage. Also,
dann bin ich schon bei 500.000.
Ja, nicht ganz, aber...
Also,
nein. Also du bist im ordentlichen sechsstelligen Bereich.
Mhm. Ja, und wahrscheinlich ist ja natürlich ein Unterschied, ob die Formel 1 da anklingelt oder die DTM.
Ja, natürlich.
Also, das ist ja
tatsächlich, wir ne? Nein, als Radsportveranstalter haben wir noch einen Vorteil. Wir sind leise. Und am Ring kostet Lärm Geld.
Im Ernst?
Echt? Ja, tatsächlich.
Da wohnt also, doch keiner drum.
Die haben Lärmbudget. Da wird ganz genau gemessen.
Ja, klar, logisch.
Die ganze Strecke wird praktisch vermessen, wann, wo, welche Lautstärke anliegt. Und das ist halt was, was die bei uns ganz gerne mögen. Wir sind leise im Verhältnis.
Ja,
okay. Und die haben halt diese Budgets, können die halt vergeben. Die haben ein gewisses Budget über das ganze Jahr, das können die halt sozusagen. Okay. Verballern.
Ja gut, wir quasi, wir sind ja leiser, als wenn da ein Wochenende, du kannst ja diese Tickets kaufen fürs Auto, ne? Und so dann da dich ablegen, wenn du willst.
Die Touristenfahrten, ja, genau. Das ist für die eine große Einnahme. Und tatsächlich ist es auch so, sobald wir den Ring freigegeben haben, so ballern sofort wieder die Touristenfahrten hintenrum drauf.
Hockenheimring erinnere ich mich, wo vorher noch irgendwie Motorrad-Dinger waren. Wir fahren kurz 2 Stunden oder 3 Stunden, danach sind die wieder drauf. Ja. Nur den letzten Sonnenschein strahlen da. Oder deswegen war, glaube ich, der Start auch irgendwie um 16, 17 Uhr. Sehr angenehm übrigens.
Ist denn, weil es tatsächlich anders kaum finanzierbar ist. Du kannst mit das Circuit Cycling, egal ob auf dem Hockenheimring oder jetzt auf dem Nürburgring, mit Startern unterhalb von 1000 könntest du nicht finanzieren, wenn nicht die Rennstrecken Interesse daran hätten, da was aufzubauen und sagen, ja komm, ne, dann macht das nachmittags, ne, dann können wir die Touristenfahrer hinten auf dem Ring, auf der Nordschleife fahren lassen und ihr fahrt auf dem Grand Prix-Kurs und dann machen wir euch einen guten Preis. Und
also das heißt jetzt für Circuit Cycling ist es günstiger, weil du nur auf dem Grand Prix-Kurs fährst?
Das sowieso, ja natürlich, klar. Weil dann können die Touristenfahrten weiterlaufen und die haben Einnahmen.
Übrigens, da ist euch ein richtig geiles Rennen gelungen, auch wenn es bis jetzt, glaube ich, nur einmal stattgefunden hat.
Leider.
Leider, aber das ist ein richtig, also unabhängig davon, dass es kürzer ist zum Hockenheimring, also das ist ja fast egal, die Fahrerei. Wobei die Partys am Hockenheimring erinnere ich mich auch gerne dran zurück.
Legendär.
Wenn wir schon hier und da mit dem Sonnenaufgang sehen. Ich ärgere mich heute noch, ich wollte unbedingt mal eine Runde auf dem Hockenheimring laufen. Ratzenvoll. Ich weiß nicht warum, ich weiß, ob es ist Quatschidee, aber ich habe es damals vergessen.
Ja, aber es gibt tatsächlich einen Hockenheimring-Lauf, da kannst du ja nochmal. Du wolltest.
Es war anders,
so.
Es war in dem Aggregatzustand beim Sonnenaufgang, wo einer sein TT reingefahren hat und wir da Musik gehört haben, wie du dich erinnerst.
Ja, ich kann mich vage erinnern. Ja.
Das war geil.
Ja, aber das ist dann, also ich meine, du hast dann, um mal ein bisschen runterzubrechen, dass man sich reinversetzen kann, was man alles braucht. Du mietest erstmal den Ring, statt eine Wohnung zu kaufen. So, dann musst du wahrscheinlich zu Behörden gehen und den ganzen Kram anmelden. Oder ist das, weil das, sag ich mal, intern im Ring ist, geht das dann die Behörden auch noch was an? Oder
brauchst natürlich. Du brauchst eine Genehmigung für die Veranstaltung selber.
Sind das hohe Kosten oder ist das einfach viel Aufwand?
Es ist halt viel Arbeit. Ne? Du musst halt.
Du brauchst wahrscheinlich Rotes Kreuz und so einen Quatsch auch. Ne?
Genau, du brauchst Menge, die Rettungsdienste. Genau. Die musst
du auch alles bezahlen, ne?
Ja, klar.
Also du bezahlst Rettungsdienste, du bezahlst oder hast auch viel Arbeit mit Anmeldung bei Behörden, was man wahrscheinlich auch noch bezahlen muss. Du musst eine Homepage haben, du musst
einen Zeitnehmer haben.
Du brauchst natürlich
eine Anmeldeinfrastruktur.
Konto, irgendein Finanz. Bei euch macht wahrscheinlich einer Finanzen, der dann guckt, ist das auch bezahlt, ist das nicht bezahlt.
Muss man eine Vorkasse drehen oder zahlt man die Sachen, wenn die Veranstaltung vorbei ist?
Das kommt tatsächlich drauf an. Also vieles läuft sukzessive. Ne? Okay. Aber tatsächlich ist es meistens so, dass dann halt eben, wenn die Dienstleistung erbracht ist, da gibt es natürlich im Einzelfall, weil der Zeitnehmer macht bei uns auch die Anmeldeinfrastruktur. Ja, wir haben da jemanden, der macht im Grunde genommen alles. Und mittlerweile ist es auch so, dass der kassiert und uns dann das Geld überweist.
Ah, okay.
Und solche Geschichten, damit der das unter Kontrolle hat, weil irgendwann wird das einfach zu viel.
Das ist ja auch, also ich überlege gerade am Rad, also tolle Veranstaltung immer. Und ihr habt ja, sagen wir, auch einen Standort, na wohl, was heißt Vorteil, weil Ring zieht natürlich vom Namen, aber es ist ja auch wirklich am Arsch der Welt. Und so, also,
macht aber bei den 24-Stunden-Rennen ja wenig aus, weil die Leute fahren dahin. Ne?
Ich finde es total toll, dahin zu fahren. Also ich freue mich richtig auch den Weg da. Also
und
das Ganze ist geil.
Eine kleine Messe habt ihr ja auch immer. Also zumindest ein paar Stände, ne?
Ja, so ein paar, da kommen dann so kleine wie Deutschlands größter Großhandler wie die Grofa und baut mal ein paar Zelte auf. Nein, also tatsächlich haben wir uns immer viel Mühe gegeben mit der Messe, einfach um auch für die Leute was bieten zu können und auch um die Radbranche vor Ort zu haben. Es ist aber tatsächlich relativ schwierig mit den Herstellern da. Die machen es einem nicht einfach. Der Hans Martin sagt immer, jetzt, wenn irgendwo irgendeine Sau durchs Radsportdorf getrieben wird, dann laufen. Das kann auch völlig subjektiv sein, da laufen sie alle hinterher und wir geben uns Mühe, da auch wirklich was präsent zu haben, damit auch wirklich da die Trends sind und die Leute Testräder haben und schauen können. Und
Und ich sage jetzt mal ganz simpel, Fressbuden, Bierbuden und sowas, das ist auch von euch organisiert? Oder sagt ihr da Leuten, pass auf, ihr könnt gerne hier euer Bier verkaufen und wir kriegen von euch Standgebühr? Oder müsst ihr euch da auch noch groß drum kümmern? Oder?
Ist am Ring nicht ganz so einfach, weil der Ring prinzipiell solche Schanklizenzen vergibt. Und da haben die feste Partner und mit denen muss ich ein bisschen arrangieren. Also das ist relativ komplex, dieses Thema gerade am Ring. Während wir am Ring andere Vorteile haben gegenüber anderen Veranstaltern. Also mir würden die Haare zu Berge stehen, wenn wir auch noch Verkehrssicherungspläne machen müssen mit 1000 Ordnern, wenn man rund um Köln sich anguckt.
Hammer, ne?
Wie viel Straßen da gesperrt werden müssen, wie viele Ampeln umgeschaltet werden müssen. Ich kann mich an ein Jahr erinnern, wo der Arthur Tabat, das war das Jahr, wo es geschneit hat, wie bescheuert, das erste Jahr, wo das Rennen abgesagt worden ist, da sollte das Rennen in Köln-Kalk enden. Weil die Stadt Köln einfach so viel Geld von ihm haben wollte, für die Strecke von Kalk über den Rhein bis auf die Rhein-Uferstraße, dass er gesagt hat, das kann ich nicht bezahlen. Okay. Weil in Deutschland werden ja Ampeln so relativ zentralisiert geschaltet, da musst du irgendwelche Pläne einreichen. Und das ist, da haben wir den Vorteil, das müssen wir nicht machen. Dafür haben wir halt andere Nachteile. Dort gibt es halt so Schankverträge. Die versuchen natürlich auch irgendwie ihre Dinge irgendwie wegzugeben, Leuten zu geben, die wissen, was sie, die es können. Mhm. Egal ob bei den Getränken oder bei Radsportveranstaltungen. Die hatten ja auch mal überlegt, Rad am Ring zu übernehmen, haben dann aber festgestellt, ups, das ist ja gar nicht so einfach. Erstens wehren die sich und zweitens, sie wollten dann halt ein Angebot von einem Zeitnehmer haben. Und dann hat er gesagt, ja, dann sagt uns mal, wo genau wir welche Schleifen hinlegen sollen. Und ja, wissen wir doch nicht. ja, aber das müssen wir wissen, weil sonst können wir kein ordentliches Ergebnis erstellen. Mhm. Das sind halt Sachen, die man über die Jahre erarbeitet. Mhm. Und man viele, viele Stunden investiert, zu gucken, okay, wo müssen Schleifen liegen, damit die uns, ja, damit wir auch nachvollziehen können, ist das realistisch, was die da fahren. Und damit wir auch bei allem, Jedermann-Rennen sind halt mal unscharf im Ergebnis. Das ist zwangsweise, wenn ich einer bescheißen will, ja, ob da 6 Mann im Viererteam fahren oder 4 Mann, ja, da können wir gar nicht kontrollieren.
Doch, ja? Doch, da war ja. Doch mal, war nicht bei Rad am Ring, war das nicht beim Rennen, wo nachher rauskam, dass irgendwie auf die lange Strecke, also auf die alte, dann irgendwie abgebogen rechts ist, ein paar Jahre her, das ist dann irgendwie nachher rausgekommen. Also irgendwie ist also, das ist aufgefallen.
Einer mal abgekürzt hat.
Ja, ja, bei den Frauen war es.
Ja, also, da war eine Dame, die, der fehlten ein paar Schleifen durchfahren.
Genau, da ist es halt aufgefallen anhand der Technik.
Und dann hat sie halt Zeugen beigebracht, die gesagt haben, sie ist da gefahren und da ist wohl irgendwie, hat der Transponder nicht ausgeschlagen. Dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir sie ins Ergebnis. Und dann haben sie aber Fahrerinnen beschwert, die gesagt haben, das kann nicht sein. Und dann konnten wir über Fotos nachweisen, dass sie an einer Stelle hinter der Fahrerin war und kurz danach, nämlich nachdem die Transponderausschläge fehlten, vor ihr war. Und da mussten wir dann aufgrund der Faktenlage sagen, nein, also diese Zeugenaussagen scheinen nicht korrekt zu sein, weil die handfesten Beweise sagen was anderes.
Gut, bei 24 Stunden dann kriegst du es halt nicht gedeckt.
Aber mit so Sachen muss man sich dann auch rumschlagen. Ja, gibt es dann Leute, die sich so im Nachgang dann richtig beschweren oder?
Nicht nur im Nachgang.
Mit also Sicherheit,
das Rennbüro ist 24 Stunden, kommen da Leute an, die der Meinung sind, dass wir erster. Sie gerade um ihren Sieg betrogen haben.
Ja,
ja? Ist, ja klar.
Was gibt es da so an skurrilen Geschichten? Also ich meine, einer haben wir jetzt schon gehört, aber so fällt dir da irgendwas spontan ein, wo du sagst, boah.
Ja, da gibt's zum Beispiel Geschichten, wo ein Damenteam sich mit weitem Vorsprung im Sieg wähnte. Und dann kam ein anderes Damenteam irgendwann mal morgens früh ins Rennbüro und sagte, Entschuldigung, wir werden hier als Männer gewertet. Dann gab's, entweder hatten die ihre Daten nicht vollständig eingetragen. Ne, das ist oft so, dass sie dann Daten zu spät eingetragen haben oder die wurden dann eben schnell per Hand irgendwie nochmal bei der Anmeldung. Und die sind tatsächlich als Männerteam gewertet worden, weil vielleicht einer männlich angegeben hat. Und da es bei uns keine Mixteams gibt, werden die dann als Männerteams gewertet, sobald nur ein Mann dabei ist.
Mhm.
Eine andere Lösung kennen wir nicht, deshalb machen wir es so. Und dann haben wir die morgens früh eben, weil die nachweisen konnten, das sind alles Mädels, in die Damenwertung genommen. Und auf einmal waren die vor den Damen, die sich mit großem Vorsprung als Siegerin wähnten und natürlich rausgenommen hatten, ne? Weil sie die anderen auch gar nicht wahrgenommen haben. Und die haben sich natürlich massiv beschwert. Und gesagt, ihr könnt nicht morgens früh und so auf einmal, wir wären doch ganz anders gefahren, wenn wir gewusst hätten, da ist einer.
Ja, klar.
Dann haben wir das Reglement. Dann haben wir das Reglement angepasst und haben gesagt, okay, Veränderungen, also ihr seid verpflichtet zu kontrollieren, ob eure Wertung richtig ist, und Veränderungen positiver Art, also dass wir euch einen Vorteil durch die Veränderung schaffen, geht nur bis so und so viel Uhr.
Ja.
Ja, Verschlechterung geht immer, wenn wir feststellen,
dass ihr betuppt oder
dass ihr irgendwas falsch angegeben habt. Ihr habt vier Damen angegeben, seid aber drei Herren in einem Viererteam. Dann machen wir das auch noch im Nachhinein. Und solche Sachen gibt es halt. Ne? Also da erlebst du die faszinierenden. Oder es gab mal beim Mountainbike, da haben sich zwei Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Also wirklich. Die sind 24 Stunden zusammengefahren. Und dann ist in der letzten Runde einer von denen abgeballert wie ein Wahnsinniger. Und der dahinter hat sich gedacht, lass den mal fahren. Das hält der sowieso nicht durch. Und in der Mitte der Strecke stand ein anderer Fahrer des Teams und die haben gewechselt den Transponder und der frische Fahrer ist weitergefahren. Ja. Das hat dazu geführt, dass wir das Reglement dazu ändern mussten, dass wir sagen, man darf nur einmal in einer Runde wechseln. Das stand vorher nicht im Reglement, weil kein Mensch drauf gekommen ist.
Das heißt, es hat gezählt?
Ich meine, es hat damals gezählt, weil das Reglement sagte nichts anderes. Aber so lernst du dann halt
Aber Sachen. Jetzt hast du doch quasi die Grand Prix-Strecke als Wechsel. Danach darfst du, glaube ich, nicht mehr wechseln, oder? Also haben wir es immer ausgehängt.
Genau, richtig. Ja, du darfst nur noch im Bereich des Fahrerlagers oder der Boxengasse wechseln.
Und wie sieht's vom Reglement jetzt? Ich frage für einen Freund. Jetzt fährt einer, obwohl der darf ja gar, wenn er keinen Transponder hat, darf er ja gar nicht auf die Strecke, ne?
Genau.
Okay, dann ist
also er muss eine Startnummer haben.
Okay, aber ich habe eine Startnummer, ich habe keinen Transponder. Ich denke mir, okay, wenn ich oben auf der hohen 8, da bei dem Kontrollpunkt, ich warte da auf meinen Fahrer und würde ihm Windschatten geben.
Das ist für uns nicht kontrollierbar.
Ja, genau, das frage ich. Also es gibt da gar kein Reglement zu, okay. Weil das ist...
es ist natürlich nicht erlaubt, aber wie sollen wir es kontrollieren? Okay. Also ist das... Ne, also
macht ja, sagen wir, das Gute ist bei Rad am Ring ja auch nur, jawohl, nachher Döttinger, macht ja so ein bisschen, da macht es ja fast noch, es könnte Sinn machen. Aber auf der anderen Seite, wenn du da ein Feld hast, macht es auch keinen Sinn. Also ist ja auch rennsituationsabhängig. Wenn du mit vier Leuten dann fährst, hast du genug Windschatten. Oder mit, wenn du alleine bist, hilft es dir.
Ja, der Punkt ist halt, wir sind ein Jedermann-Rennen. Das natürlich... auch in dem Bereich auf teilweise ganz hohem Niveau, ja, wenn da Leute wie ein Fröhlinger, Knees etc. vorne mit diesen belgischen Endurance- oder holländischen Endurance-Teams sich da battlen, das ist unglaublich, was die da fahren. Aber letztlich ist es ein Jedermann-Rennen und wer da bescheißt sich erstmal selber, weil es geht um die goldene Ananas. Und wir hoffen einfach, dass da der Sportsgeist die Nummer eins ist, also dass man sagt, okay, und die Fahrer beobachten auch sehr genau. Und wenn dann Dinge sind, die wirklich grob unfair sind, dann werden die auch gemeldet.
Und gerade aber auf 24 Stunden geregelt, bei so einer selektiven Strecke, kommt es ja selten auf Sekunden an. Also da wird die Messe woanders gehen. Wenn es auf die Sekunden, dann hast du recht, dann ist man ja die ganze Zeit beieinander, dann kontrolliert man sich ja gegenseitig. Genau. Aber ich sag mal, bei Sachen, die du heimlich in Anführungszeichen machst oder wo du das Reglement oder einfach die Nicht-Kontrollierbarkeit ausnutzt, ob du jetzt 10., 12. oder 11., ja gut, das, ne, egal, aber ich sag mal, in neuralgischen Punkten Sieg oder Niederlage oder Sieg oder Zweiter oder so, da hast du ja quasi die sich gegenseitig kontrollieren. Also das ist, glaube ich, da ist der Wettkampf ja noch, ja, was heißt noch fair, die anderen sind auch fair, aber das kontrolliert es ja selber.
Noch eine Frage. Früher nur bis C-Klasse, jetzt jedermann bis egal, also jedermann ist wirklich jedermann oder gibt es da noch ein Limit, weil du sagst, ne, es sind alte Ex-Profis, die da mitfahren, gut, im Prinzip haben die ja wahrscheinlich noch nicht mal eine Lizenz, die fahren einfach just for fun noch, aber wo ist das Limit eigentlich, bis welche Leistungsklasse gibt es? Ein Limit, wo ich mich da anmelden darf, oder?
Da unterscheiden wir ja tatsächlich. Also bei Rad am Ring unterscheiden wir. Bei den GCC-Rennen gibt es ja eine ganz klare Regelung.
Das heißt, bis?
Bis zu den, die Elitefahrer dürfen fahren. Jeder, der einen Profivertrag hat, darf nicht fahren.
Also ab KT quasi.
Genau, in dem Moment, wo du einen Profivertrag hast, bist du raus bei den Jedermann-Rennen. Bei Rad am Ring ist es anders. Bei Rad am Ring darfst du auch als aktiver Profi fahren. Also die 24-Stunden-Rennen.
Ja.
Oder auch das Zeitfahren.
Auch die drei Runden oder so außerhalb der Wertung? Würdet ihr das auch zulassen?
Tatsächlich untersagen wir die Meldung.
Ja. Ja?
Wir hatten mal einen Fall, da hat sich ein Fahrer gemeldet. Und es ist im Nachhinein aufgefallen, dass er ein aktiver Profi ist. Aha. Den haben wir aus der Wertung genommen, aber es verfälscht natürlich das Ergebnis.
Auch das Renngeschehen.
Das Renngeschehen verändert sich, ne? Genau. Und deshalb wollen wir das nicht. Also es ist, der darf nicht starten, steht so im Reglement. Und wir versuchen das natürlich auch, aber auch das ist so ein Problem. Ne? Wer guckt 3000 Anmeldungen durch? Ist das jetzt ein aktiver Profi? Ja, und dann ist dann irgendeiner, der in der zweiten Mannschaft in Russland fährt. Ja, schwierig.
Genau. Ja, vollkommen richtig. Das stimmt schon.
Da muss ich schon ein paar Kästen Bier übrigens Prost.
Eine Frage noch aus eigenem Interesse. Wie sehr nervt ein Veranstalter diese blöden Fahrer? Ich meine, du hast mir auch schon ein oder andere Mal da geholfen. Ich will den Startblock A, ich will den Startblock A, warum bin ich nicht in den Startblock A? Ich kenne da einen, ich kenne den Holger, mach mit meinen Startblock A. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe bei Rad am Ring.
Ja, klar, es nervt natürlich, weil es gibt ja sehr klare Reglements meistens. Ne? Wenn du bis zum Zeitpunkt X gemeldet hast, dann wirst du nach GCC Richtlinie einsortiert. Wenn es jetzt sportliche Gründe gibt.
Ganz kurz, GCC-Richtlinie heißt, es wird aus dem Vorjahr geguckt, wie der Fahrer ab... Also es
oder gibt, aktuelles
Jahr. Ja, es gilt das Aktuelle.
Aber gab es nicht eine Regelung, nur um jetzt die neu dabei sind, dass sie es verstehen? Es gab doch mal eine Regelung, die ersten so und so viele 100
des letzten Jahres und die aktuell 50 des diesen Jahres haben Anschritt auf Startblock A, grob.
Ja, tatsächlich, und da sind wir wieder bei der sportlichen Hoheit, kann das jeder Veranstalter selber bestimmen. Okay. Der kann auch sagen, die ersten 50 aus meinem letzten Jahr können nach vorne. Also das können die tatsächlich, und da sagt das GCC-Reglement, nach sportlichen Gesichtspunkten. Das heißt, wenn da jemand ankommt und es ist zu erwarten, aufgrund seiner sportlichen Ergebnisse in anderen Rennen, dass der vorne ganz vorne mitfährt und es eher sportlich gefährlich wird, wenn der von Block C durch die ganzen Felder durchflügt, weil er einfach eine Leistungsklasse hat, die anderen nicht mitgehen können, dass der durch das Feld ballert, dann macht es sportlich und sicherheitstechnisch Sinn, den da nach vorne zu setzen.
Ja, klar.
Und dann kann man das auch argumentieren. Und das ist eben auch das, was wir eben machen. Tatsächlich ist bei uns am Ring ja eher unwichtig, weil wir die Blöcke vor dem Start zusammenführen und sie gemeinsam auf einer fast 20 Meter breiten Strecke starten. Ja. Das heißt also, die Gefahr ist da nicht so hoch, dass da was passiert. Ich habe dann auch schon wirklich zu Fahrern, die relativ weit vorne gesagt haben, die aber aus irgendeinem Grund in B eingeordnet sind. Der Aufwand, dich da jetzt reinzukriegen, das Gejammer von den anderen ist größer als, stell dich da vorne hin, fahr einfach nach vorne durch, du bist in 3 Minuten bist du vorne. Also, aber tatsächlich bei anderen Rennen nervt es schon ganz schön. Aber ich kann selber nachvollziehen. Es ist ja, wenn du der Meinung bist, du müsstest jetzt da vorne stehen und mit deinen Kollegen fahren. Ehrlich, auch schon gemacht. Mhm. Ja, da war ich in einem Startblock B, obwohl ich eigentlich in A müsste aufgrund der Ergebnisse. Mhm. Dann bin ich halt zu den Leuten gegangen. Ich kann sagen, ey, guck mal hier, ne? So und so und so, kannst du nicht. Ja. Und dann wird halt geguckt, ja, okay, der kann da in A fahren, das passt schon. Und dann wird der in A gesteckt, aber es meint natürlich jeder von sich.
Gibt's auch gewisse Teams, ich sage jetzt mal starke Teams, die meisten Teams haben ja irgendwie so ein bisschen gemischt, ne? Ein paar Jungs, die gerne an der Bierbude stehen und dann hast du 2, 3, die auch schaffen, vorne mitzufahren und dann auch ein bisschen Mittelfeld, ne? Aber es gibt ja auch so Teams, ich sage jetzt mal Strassacker, die ja eigentlich fast durchweg stark sind. Das heißt, wenn sich so ein Team anmeldet, dann guckt man schon, dass die zusammen vorne fahren, um dann auch vielleicht keine Ergebnisverfälschung zu haben, weil wenn die sich nachher, ich sage jetzt mal früher, mit Bürstner Dümo oder Merkur oder sowas battlen, dass die Teams untereinander komplett sind, achtet man da schon drauf? Oder?
Also,
weil man kann ja auch einen Schnitt angeben, ne? Also als Jedermann gibt man ja immer den höchsten Schnitt, den man im Dropdown-Menü
ja, klar, über 45, egal wo.
Ja, egal. Ja, und wenn du selber
60 km/h, ja, ständig.
Also, ist ja so, ne?
Hallo.
Wird da drauf geguckt auf diesen Schnitt?
Wird da drauf geguckt?
Kann ich tatsächlich nicht sagen, wie die es machen. Ich weiß, es gibt den einen Veranstalter, der achtet sehr akribisch, die gucken sehr genau und geben sich sehr viel Mühe. Gibt andere, denen ist es irgendwie auch scheißegal. Weil wir dürfen ja eins nicht vergessen, diese Teams bilden so eine ganz feine Schicht oben drüber. Das sind die, lass es mal, wer fährt die Rennserie komplett? Das sind, lass es 150 Mann sein, wenn es viel sind, die diese Rennserie wirklich komplett fahren, 150, vielleicht 200, dann hast du nochmal ein paar, die eine größere Anzahl von Rennen fahren. Aber der Großteil der dieses Geld reinbringt, damit überhaupt das Ganze stattfinden kann, sind Leute, die lokal vor Ort sind, die ein oder vielleicht 2 Rennen fahren. Und wir versuchen natürlich immer, und das ist auch immer Tenor des GCC gewesen, es muss für alle gleich sein, es muss für alle sicher sein. Wenn wir den starken Fahrern ein gutes und sicheres Rennen bieten können, ohne die anderen zu benachteiligen, weil ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da für Diskussionen gab. Wir haben ja irgendwann uns mit den Teams mal zusammengesetzt in Münster und mal überlegt, okay, was kann man tun, damit es sicher wird? Die Forderungen, die kamen, da ging es nicht drum, dass es irgendwie für alle sicherer wird, sondern nur, ja, dann lasst doch die langsam einfach mal später starten, damit wir vorne alleine losfahren können. Aber es geht immer darum, dass alle gleich behandelt werden. Und wenn man dann durch kleine Änderungen irgendwas verbessern kann, und eben ein Fahrer, wo man sieht, er ist in der Lage, da vorne mitzufahren, dann tust du den natürlich nach vorne, weil es für alle besser ist und keiner benachteiligt wird. Mhm. Weil der einfach nachweisen kann, der ist so stark. Aber dass du jetzt sagst, die sind alle vom Team Strassacker, deshalb müssen die gut sein, ja? Die sind ja meistens alle gut. Ne? Ja. Und dann haben die auch entsprechende Ergebnisse. Wenn du gut bist, es kann natürlich sein, dass du irgendwann nicht fahren konntest, aber das kann natürlich auch jedem passieren und da muss man sich dem Sport als starker Fahrer auch dem sportlichen Reglement irgendwie beugen und sagen, okay, es ist halt so, dann muss ich halt. Und gerade solche Teams, also auch wo du sagst, Strassacker, genau da hast du dann eben auch das Verständnis zu sagen, ja, okay, komm, dann gehe ich nach hinten, ist kein Problem.
Dann muss ich mich erstmal über Rennen wieder nach vorne fahren quasi. Ne?
Nein, dass die auch sagen, es ist hier ja auch kein Problem. Wenn wirklich, wenn die in Startblock C starten müssen, in anderen Rennen, wo die Startblöcke 5 Minuten auseinander sind, dann führt es halt zu Situationen, die scheiße sind für alle Beteiligten. Und da versucht man dann halt, aber das entscheidet dann auch jeder für sich und manche nehmen sich die Zeit und überlegen, ob das passt oder nicht und haben auch das Personal dafür, weil das ist auch eine Kostenfrage. Setzt du dich da hin und guckst stundenlang Listen durch, wo ist denn der und guckst, wo ist denn der gefahren, wie ist denn das Rennen, ist das hügelig, kann das dann mit unseren vergleichen.
Und dafür kriegst du ja keinen Cent, ne? Wenn jetzt einer sagt, ich will von lang auf kurz wechseln, dann kannst du irgendwie noch einen 5er oder einen 10er an Gebühr nehmen und kriegst das noch irgendwie die Arbeit bezahlt, aber bei sowas sitzen dann wahrscheinlich viele Leute, die dann die Leute hin und her schieben, halt für nix.
Ja, aber das hast du bei anderen Sachen. Wir hatten ja früher Transponder Fund bei uns am Ring, weil wir die Transponder hatten, die du am Rad festmachst. Mittlerweile machen wir das ja mit diesen Transpondern in den Nummern, was für alle besser ist und schöner, aber damals hatten wir halt die Transponder und haben Transponder Fund genommen. Den haben wir in bar genommen, ne, damit wir den auch direkt wieder auszahlen können. Jetzt gibt es natürlich die Kollegen, die fahren euphorisch oder gefrustet nach dem Rennen nach Hause, wie auch immer, ist ja jeder so seins. Und denen fällt dann Montag auf, ich habe noch den Transponder am Rad. Ey, meine Kohle. Dann rufen die im Büro an, ja, wo kann ich euch das Geld hin überweisen? Oder wo könnt ihr mir das Geld hin überweisen? Ich schicke euch den Transponder. Dann müssen die uns den Transponder schicken. Wir überweisen denen das Geld, müssen den Transponder dann weiter an den Zeitnehmer schicken.
Stimmt, ja.
Und da bist du mit so einem scheiß Transponder 3 Stunden beschäftigt. Bezahlt dir kein Mensch. Da hast du eine Person 3 Stunden beschäftigt. Ja, und wenn euch mal die normalen Stundenlöhne, weißt du, was dieser Transponder uns sein Geld kostet?
Ja.
Das sind halt so Sachen, die sieht keiner. Ne? Diese Abwicklung. Oder ja, ich möchte jetzt umbuchen von Strecke A nach Strecke B und der Klaus, der möchte auch und hier und statt dem Klaus kommt jetzt der Peter und die Tanja will auch noch. Ah, hier sind wir kein Männerteam mehr und wir möchten jetzt 8er statt 4er Team. Und.
Oder wir hätten gerne die und die Parzelle. Das ist ja auch immer ein großer Kampf bei Rad am Ring. Ich würde gerne neben dem und dem, also die Parzellen sind die Plätze auf der Grand Prix-Strecke, wo die Teams ihre Basis haben, ne? Kann man das so nennen. Und da gibt es ja auch gute und schlechte. So gute nah an der Dusche oder nah am, wo was los ist, an Start und Ziel und so. Und etwas abgelegener und jeder hat so seine persönlichen Präferenzen. Da wird wahrscheinlich auch oft diskutiert und nachgefragt, können wir nicht die Parzelle ändern oder kann nicht der neben uns oder, ne?
Ja, genau. Also gerade dieses so, wir wollen zusammen und jetzt waren die Parzellen, hat man später gebucht. Das versuchen wir natürlich, da sitzt unsere Heike dann immer, die ist Master of Parzelle, die versucht dann immer die Leute zusammenzusetzen und zu gucken, wo, ne, und spricht dann mit den Leuten auch immer, können wir hier tauschen und die haben da, wollt ihr? Wir haben es ja mittlerweile schon so, dass wir wirklich, du kannst beim Buchen dir die Parzelle aussuchen.
Ah,
wenn
okay.
du früh genug buchst, kannst du im Netz sagen, ich will die Parzelle haben und bist dann auch da gebucht und wie gesagt, das sind so Wünsche, die man auch immer versucht zu erfüllen, weil es ist ja auch wichtig, wir machen das ja auch, weil es uns Spaß macht, also da ist ja auch eine Leidenschaft dafür da und ist halt auch schön, wenn du gerade wo eben Carmen und Trikot, Carmen hat irgendwann mal gesagt, wenn ich zu Rad am Ring komme, das habe ich bei fast also bei kaum einem anderen Rennen, dass ich mich so willkommen fühle, dass ich den Eindruck habe, dass die Lust haben oder das toll finden, dass ich da bin und mir das auch zeigen. Und das ist halt was wir auch erreichen wollen, dieses Familiäre, dieses, dass alle irgendwie zusammen da fahren, egal wie schnell oder wie langsam sie sind und alle Spaß haben und da echt 3 Tage lang Radsport feiern. Und deshalb ist uns auch wichtig, dass sie zufrieden sind. Und wenn wir das irgendwie leisten können, da gibt es natürlich Grenzen, ne, weil es einfach irgendwann nicht mehr finanzierbar ist, weil du es einfach nicht mehr stemmen kannst. Und du kannst auch nicht, du willst auch nicht die Teilnahmegebühren immer höher fahren, weil das macht die ja auch unzufrieden, die Leute. Und die Diskussionen sind ja, wenn du ein paar Euro draufhaust, ja schon.
Ne? Ja klar, logisch.
Aber alle beschweren sich darüber, dass der Strom teurer wird, aber dass wir den Strom auch bezahlen müssen.
Aber 12.000 Euro Rad haben.
Ja, genau. Ja, ja, sowieso.
Und mit dem Porsche anreisen.
Gibt's billigere?
Ja, es ist
die. Kriegt ihr vom Ring 1, 2, 3, 5 Termine vorgeschlagen? Könnt ihr euch den Termin aussuchen oder kriegt ihr einen Termin und friss oder stirb?
Nee, wir haben ja tatsächlich einen Wunschtermin. Das ist immer das letzte vollständige Wochenende im Juli. Aber, und das geht allen anderen so, da gibt es 1000 Sachen, die Vorrang haben. Und am Ring ist es natürlich DTM, Formel 1. Tatsächlich sind wir dieses Jahr ja ein Wochenende früher, weil danach ist, glaube ich, DTM oder so. Also,
oder Truck Grand Prix oder was es da alles gibt, ne?
Und das haben die anderen Veranstalter natürlich auch. Wir haben ja dieses Jahr im GCC wieder das Problem, dass 2 Rennen auf dem gleichen Termin liegen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie kommt es dazu, wenn man einen Dachverband hat, dass es 2 Rennen an einem Termin gibt? Aber das ist dann das Resultat, weil die Stadt
Leipzig
zum Beispiel sagt, ihr könnt nur an diesem Wochenende euer Rennen austragen und die Stadt Köln dasselbe.
Das ja, du verhandelst natürlich als Veranstalter mit den Städten auch darüber, wann geht sowas. Ja, die Städte haben ja nicht nur Radrennen, die haben ja hunderte andere Veranstaltungen in der Stadt. Und wenn du so ein Rennen organisierst, dann musst du sogar gucken, dass du nicht morgens, wenn da Messe in der katholischen Kirche XY oder ist, dass du da morgens mit dem Rennen vorbeifährst oder auch nur laut bist, während die Messe läuft. Das sind ja alles so Faktoren, die die Städte und Gemeinden und die Veranstalter dann einplanen müssen. Und dann kriegst du teilweise dann eben irgendwie, du reichst Termine rein, wo du es gerne machen willst. Und dann kommt eben die Bestätigung, du kannst das an dem Tag machen. Und dann bist du froh, dass du einen Termin hast, der vielleicht auch ein anderer ist als im letzten Jahr oder in einem anderen Bereich liegt. Aber du bist froh, jetzt gerade nach den 2 Jahren jetzt überhaupt wieder ordentlich organisieren zu können. Und wenn dann eben beide Rennen irgendwie gerade mal eine Terminverschiebung haben, so eng sind die dann eben auch nicht. Dann sagen die, okay, komm, ne? Normalerweise sind die Kölner ja woanders. Ne? Und dann wird das fix gemacht und dann stellt man irgendwas fest, ah, scheiße. Ne?
Ja.
Aber dann kannst du auch, du hast kaum noch eine Möglichkeit, das zu ändern. Ja? Du bist ja teilweise auch, im Moment ist es, glaube ich, bei Dresden so, dass die Dresdner noch einen Ausweichtermin haben, falls irgendwas ist, auch in Sachen Corona.
Kommt ja auch her, genau, stimmt.
Naja, die haben halt noch einen zweiten Termin in der Hinterhand, dass sie sagen, es kann sein, dass es da stattfindet. Und das ist halt einfach schwierig. Du bist von so vielen äußeren Umständen da abhängig.
Ja.
Und ja, klar, natürlich muss man auch ganz ehrlich sagen, dass in den letzten 2 Jahren der Kontakt zwischen den Veranstaltern auch natürlich nicht der engste war, weil irgendwann haben die gesagt, ja, findet halt nichts statt. Ne, dann lehne ich mich jetzt halt mal zurück und guck mal, dass ich meine Corona-Hilfen kriege. Und ja, das ist halt, wie gesagt, es ist halt nicht einfach, so ein Ding zu veranstalten. Du hast brutal viel, auf das du achten musst und dass du auch nicht zu viel Geld rausballerst und dass vielleicht auch dein Zeitnehmer vielleicht gerade an dem Tag nicht kann, weil er schon eine andere Veranstaltung hat, ne, die er schon vorher, die schon vorher eine Genehmigung hatten. Und dann überlegst du dir zweimal, nehme ich jetzt einen neuen Zeitnehmer oder sind ja auch so Faktoren. Ne? Also da kommt so viel zusammen, das ist nicht böswillig oder einfach schlunzig, weil irgendjemand, das ist mir scheißegal, sondern es ist einfach, das geben die äußeren Umstände dir vor. Das ist nicht, wünsch dir was, das ist echt okay. Friss oder stirb teilweise. Ne?
Müsst ihr den Ringbesen rein hinterlassen?
Ja klar, ich renne jedes Mal mit dem Besen.
Das hast du schon nie gesehen. Nee, also ich denke, es sind ja so viele Leute, da wird so viel Dreck produziert, da wahrscheinlich auch sehr viel Schweine dabei. Und
Fizi, dafür gibt es doch den Besenwagen.
Auch, ja, aber gerade so eine Sache, die Sache, das aufzuräumen und also wer macht denn zum Beispiel in der Parzelle? Ich bin jetzt so ein Assi und lass da mein Zelt stehen und fahr einfach.
Weil er es hat.
Genau, Scheiß auf Kohle.
Ja, das kann. Genau. Ja, nee, tatsächlich.
Wer räumt das weg? Das muss auch bezahlt werden.
Ja, natürlich. Das sind so Kosten, die im Nachhinein. Also, wir haben zum Beispiel.
Den Reinigungsservice oder.
Ja, ja, natürlich. Wir haben Leute da, die rumlaufen, die bezahlen wir, die auch die Toiletten sauber machen, ständig während des Dings, klar, die Duschen sauber machen, da läuft ein Putzdienst rum. Tatsächlich fährt nach Rad am Ring in Kehrfahrzeug den Ring ab.
Logisch, genau.
Ja, und aber auch vor der Veranstaltung, damit auch von den Autos da nicht irgendwie noch Öle oder sonst was auf der Strecke sind. Das sind so Kosten, da sind wir zum Glück harmlos. Also es gibt ja andere Events wie Rock am Ring, wo da teilweise die Zelte, die Matratzen und sonst irgendwas.
Das Kernsanierungsprogramm.
Ja, genau. Ja, das ist so. Also da sind die Radfahrer echt noch. Aber es gibt auch, das sind so Probleme, die irgendwie dann mal Veränderungen. Wir hatten früher das Problem, wir haben die Parzellen, die Boxen in der Boxengasse einzeln praktisch, also in Parzellen in der Box vergeben. Das heißt, wenn ein Viererteam in eine Box wollte, konnten die buchen und wir haben mehrere Viererteams in eine Box getan.
Ja.
Dann haben die da aber die riesen Party-Windmaschine angeschlossen, 13 Waschmaschinen und 14 Kühlschränke und den Elektrogrill, haben die halbe Box abgerissen. Und dann hat der Nürburgring uns eine Rechnung gestellt über abgerissene Steckdosen, 14.000 Kilowattstunden und dann haben wir irgendwie gesagt, das geht nicht mehr. Ne?
Ja.
Wir können diese Boxen nur noch im Ganzen vermieten. Der kann die gerne untervermieten, aber der ist verantwortlich dafür, dass die Box wieder in einem guten Zustand übergeben wird. Weil das frisst dich auf. Das sind Kosten, die kannst du nicht kalkulieren. Und alles, was du nicht kalkulieren kannst, bringt dich um.
Ja, ja, voll.
Ne? Ja.
Und Sponsoring, also ihr holt, ich sag mal, ich bin jetzt GCC-Veranstalter, dann hole ich mir auch Sponsor. Generiert ihr Sponsoren? Sprecht ihr die an oder sprechen die euch an oder beides? Oder wie funktioniert das? Ich sage jetzt mal, wenn ich bei euch mit meinem Vatasia-Aufkleber in den Startbeutel will, um mal klein anzufangen.
Und schon mal vorzufühlen.
Fragst du, würdest du uns fragen oder würden wir zu dir kommen?
Nee, tatsächlich ist es so, dass wir natürlich mit der Branche sprechen. Was wollt ihr machen? Wollt ihr nicht zu uns als Aussteller kommen? Das generiert natürlich auch ein bisschen Geld, weil die dafür eben auch bezahlen. Und in dem Zusammenhang spricht man eben darauf, wir haben ja diverse, ja, sag ich mal, Namenspatronen für die einzelnen Rennen. Ja, das ist eine Firma, die Zeitfahr-Equipment herstellt. Dann ist das Zeitfahren bei Rad am Ring eben powered by. Wir haben toi toi toi, hoffentlich im nächsten Jahr einen neuen Hauptsponsor, der Namensgeber für die Veranstaltung an sich wird, was natürlich toll ist.
Darfst du das schon verraten?
Nee, da der Vertrag nicht unterzeichnet ist, darf ich das nicht verraten.
Das gibt doch schlechtes Karma, deswegen genau. Wir drücken die Daumen weiter.
Die Zusage ist da, die mündliche, aber wir hoffen und wir freuen uns drauf.
Erst wenn die Tinte trocken ist.
Genau. Und so gibt es natürlich dann auch immer Leute, die kleinere Summen geben als Namenssponsor, oder es ist auch manchmal so ein Give and Take, dass man sagt, okay, was uns zum Beispiel wichtig ist, dass wir nicht so Larifari-Preise, Sachpreise haben, sondern bei Rad am Ring gab es immer sehr gute Sachpreise, würde ich mal so als Teilnehmer sagen, weißt du?
Zum Beispiel? Kann ich sagen, ich habe gewonnen ein Abus-Schloss tatsächlich, was, Abus ist ja eine bekannte Marke, was mir aber kaputt gegangen ist. Muss ich an Abus sagen, aber also, ne, also
muss da gibt's nicht zwingend an Abus liegen.
Ja, ja, egal. So, dann habe ich tatsächlich, ich glaube, Sebamed war ein Jahr, gab es komplett hier im Aftershave, also so ein, ich sage jetzt mal, so diese Geschenkboxen an Weihnachten.
Ja.
In groß jetzt nicht.
Aber das sind ja eher die Sachen für die hinteren Plätze, ne?
Also. Ich hätte zweimal Achterteam gewonnen, Herr Krämer. Zwei oder dreimal.
Aber GCC,
also nee, tatsächlich haben wir auch für Gewinner im Zeitfahren komplette Zeitfahrcockpits aus Carbon, Helme und solche Geschichten rausgeben können, weil wir eben gesagt haben, okay, wir geben euch das Namenssponsoring für das Zeitfahren, dafür gebt ihr uns Sachpreise, die wir rausgeben können. Das ist, da versucht man halt so ein bisschen eben auch für die Teilnehmer was rauszuholen. Also wir versuchen natürlich jeden Pfennig, der irgendwie da ist, auch für das Rennen, die Atmosphäre und die Teilnehmer einzusetzen.
Ja, also GCC-Sieger über lange und kurze Strecke, was kann man da bei euch absahnen?
Weiß ich tatsächlich nicht. Es ist in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, sowas zu kriegen, weil die Firmen auch...
Wir geben ein Vatasia-Trikot, entscheide ich jetzt hier, wenn wir irgendwas kriegen. Kannst du irgendwas labern? Wir haben, glaube ich, diese Aero-Dinger, ne? Wir geben noch 50 Aufkleber drauf.
Ja, ich muss mal mit dem zuständigen Mitarbeiter sprechen.
Bei Trikots ist immer ein bisschen schwierig wegen Größe.
Größe, ja, da muss aber, der Gewinner wird ja Größe S haben. Das ist ein Bergrennen. Da wird ja kein XL gewinnen.
Sagen wir mal, wir würden eine Podiumskappe, eine Vatasia-Kappe sponsern für den Sieger. Lang, kurz, Frau, kurz und lang. Werden ja vier Stück. Was müssten wir da bezahlen? Oder würdest du sagen, Mach mal so.
Kann ich dir tatsächlich nicht sagen, weil das außerhalb meines Verantwortungsbereichs
okay.
ist.
Wen müssen wir
fragen? Ich rede unwahrscheinlich viel, aber habe nicht viel zu sagen. Ne? Also das ist halt so.
Aber das könnte man theoretisch machen und dann würde man in Verhandlungen gehen.
Genau.
Also ihr würdet dann nicht einfach sagen, okay, komm, gib uns die 4 Kappen, wir machen das und erwähnen euch, sondern da findet dann ein Vertrag statt. Ne?
Nee, das ist halt auch so ein Give and Take. Also weil 5 Kappen und dafür irgendwo auf die Leinwände und sonst wo und genannt, das wird wahrscheinlich jeder ganz gerne machen, weil da steht natürlich
ist was Leistung,
ja,
ne, ist was Sache, wie
dünn,
ist,
ne?
Ist weil, dünn,
ja. Ja, nee, da muss
man also, einfach da überlegen. Da wird dann schon ein Vertrag gemacht, dass man sagt, genau. Pass auf, wir geben euch die 4 Kappen, wir wollen dann genannt werden in 2 Sätzen und dafür müsst wir das und das
blechen. Wir versuchen auch immer, wenn wir Partner haben, wie zum Beispiel seit vielen Jahren Dextro Energy,
ja. Ja,
die seit vielen Jahren dabei sind und wirklich auch kreative Ideen haben. Wir versuchen für die auch Konzepte zu entwickeln, wie kann denn euer Auftritt gut da funktionieren? Wie kommt da für euch was bei rum? Wie kommt der bei den Kunden an? Weißt du, so lapidar einfach, sind wir doch mal ehrlich, die Einleger da in den Beuteln, wer guckt sich die noch an? Das heißt, wir versuchen Wege zu finden, wie denn der Sponsor da auch sich kreativ so präsentieren kann, dass für ihn da was bei rauskommt und im besten Fall auch für den Teilnehmer.
Ja klar, gerade bestes Beispiel Dextro Energy, glaube ich 2 Verpflegungsstände. Ich glaube, Einstellkriterium weiblich, Mitte 20 ist Maximalalter und blond und sehr gut aussehend. Die geben dir immer die Getränke an da.
Ja, also da ist Senke, mir das bekannt.
Also die sind meistens, also da wird definitiv eine Optik eingestellt.
Ja, ja, das könnte sein, weil die werden von uns eingestellt.
habt ihr es gut gemacht bis jetzt, also Respekt.
Nein, ja, aber das ist tatsächlich, da versucht man halt, weil wir wissen, dass die Teilnehmer Verpflegung brauchen und versuchen natürlich, da auch was Gutes rauszuholen. Auch das ist in den Jahren nicht einfacher geworden.
Ja, glaube ich.
Und da hast du, wenn du so einen Partner hast, da bist du eben auch bereit. Und da gibt es dann halt Dextro Energy, hat dann eben so eine kleine Dextro Energy City aus Zelten, wo die direkt an der Strecke, die feiern da auch ihr Radsportfest, haben ihre Teams da. Und das ist halt so ein Give and Take, wo man versucht eben, wenn man was Gutes erreichen kann für das Event und damit eben auch für die Teilnehmer, dann was zu machen. Da geht es nicht immer nur um Geld. Also da geht es eben, was kannst du da machen? Ist das für das Event gut? Ist das für die Teilnehmer gut?
Versorgt hier unsere Fahrer und dafür dürft ihr umsonst da sein und Werbung machen.
Ich weiß gar nicht, ob die umsonst da sind.
Nee, aber ich sag klar, wenn man auch ordentlich was mitbringt, dann, wie du sagst, ne, es muss in der Relation sein. Genau. Also nicht einfach nur hier, wir wollen aufs Podium und sponsern was für paar Euro, sag ich mal, ne? Sondern
Podiumskappen, ne?
Ja, die liegen ja
wir müssen die Trikot,
lange bei 150 Euro.
Wahrscheinlich, ne? Gibt es da irgendwo, keine Ahnung, wir müssen mal gucken, welches Rennen da wir uns abgreifen können.
Ja, wenn wäre es vielleicht was für dieses Zeitfahren, weil unser Trikot ja das schnellste Trikot ist, was es gibt.
Ich glaube
ja,
dann aber.
Ja, ein Fahrer mit dem Trikot gewinnen eigentlich, ne? Dann hat er ja schon eins.
Das
ja,
kriegen wir hin.
Der müsste ja auch die, also im Verhältnis die höchste Leistung haben.
Also, ja, aber ich glaube, gegen den Carbon-Cockpit können unsere Trikots also auch preislich so vom Benefit, was, naja, stehen wir
ich
wahrscheinlich
ich
ein bisschen.
Ich gebe mal den Kontakt an den Kollegen Nils weiter, der ist da für
Nils, wenn du uns hörst, wir wollen irgendwie, ich würde ja sagen, können wir unser Banner aufhängen, aber wir haben keins.
Das wurde uns geklaut. Das wurde uns wirklich geklaut. Wir hatten so das war auch Give and Take. Ich durfte das Banner aufhängen, damit diese hässlichen Wahlplakate da nicht hängen.
Wir hatten so ein geil, ein riesen, das war riesengroß. 3x noch was Meter, ne?
1x3 Meter LKW-Plane haben wir dann aufgehangen. Und Brüldernstraße fahren ja auch viele Radfahrer durch, ne? Weil du musst ja dann hinten quasi vom Radweg runter das Stück durch Schönberg auf der Straße
das
fahren.
Das kennt
und dann
keiner
fährst
unserer
du hinter
Hörer.
Der Holger ist doch schon zigmal da lang gefahren.
Ja,
durch.
Also auf jeden Fall, Rose hier bei euch um die Ecke gehört ja zu meinen Trainingsstrecken, also da wurde ja ständig durchgefahren.
Natürlich. So, und dieses Banner hat sich aufgehangen, hatte mit der Gemeinde alles abgeklärt.
Ich habe ein Foto gemacht.
Ja, eine gewisse Zeit durfte das da hängen und dann wollte ich es abhängen, war es weg.
Tatsächlich ist aber vielleicht auch so, also es ist ja sehr schön zu wissen, dass der eine den Playboy nimmt und der andere das Vatasia-Banner.
Ja, oder verstörend, je nachdem.
Ja, wir dachten auch, entweder ist es ein Ultra oder...
Wir haben auch gehofft, dass wir eine Lösegeldforderung bekommen oder so. Aber
oder nix. Einer vom Cycle-Café-Podcast, man weiß es ja nicht.
Kann auch das sein, kann auch ja. sein. Die schulden uns Bier, uns wurde immer in Friedrichshafen wurde uns Bier beim Cycle-Café angepriesen, habe ich keinen Tropfen bekommen.
Das stimmt. Frankie, wenn du uns hörst.
Genau, wir müssen da mal drüber
wobei
reden.
Wobei wir beim Frankie, glaube ich, ordentlich nach dem Kühlschrank geleert haben. Also du
wobei,
ja noch
beim
länger.
Beim Cycling-Clue.
Ihr seid ein paar Tage zu spät auf Mallorca, sonst hätte ich gesagt, weil die Jungs sind, also ein Teil von den Jungs ist während des Roadbike Camps mit dem Christian Knees auf Mallorca.
Mit Profis und Experten.
Können wir einen kleinen Schwenk machen?
Nee, wir kommen genau zum nächsten Thema. Das passt optimal. Ich habe schon umgeblättert, wie du siehst.
Kommen wir jetzt echt zur Musik. Ecuador.
Nee, noch nicht. Das kommt zum Schluss. Scheiße. Das Beste kommt zum Schluss. Wir fahren nach Mallorca und auch da hast du ja zum gewissen Maße deine Finger mit im Spiel. Jetzt frage ich dich einfach mal, warum fahren wir mit dem richtigen Veranstalter?
Wir fahren
mit Philips Bike Team.
Habe ich mitbekommen?
Fliegen mit Eurowings.
Da habe ich gebucht, weiß
du
ich
Du hast mehr. Aber noch einen Tag früher gebucht.
Und habe mit eurer super lieben Dame des Reisenbüros sehr viel Kontakt gehabt.
Total die uns nett. Sehr viel Kontakt. Schöne Grüße an Sarah. Deine Frau.
Ich dachte, nein, nicht so. Per E-Mail.
Ja. Nee, wir Fietz, der Fälligfuchser, wenn ich da brenne, ich hatte ja dann rausgefunden, wir haben ja eine Woche, das geht ja normal immer Samstag bis Samstag, ne? Sag ich jetzt mal, wie nennt man das, Bettentausch oder wie?
Wir haben die klassische Radsportwoche gebucht.
Genau, so. Und dann hat Fietz, er macht ja in letzter Zeit ziemlich viel, unsere Flüge gebucht. Oder habe ich die Flüge gebucht?
Nein, du hast Vorschläge geschickt.
Ich habe
durch einen buchhalterischen, kaufmännischen Meisterleistung, durch einen Geniestreich, möchte ich behaupten,
indem
ich einfach mal gegoogelt habe, was ein Flug kostet.
Wenn wir einen Tag früher fliegen, aber einen Tag mehr im Hotel bezahlen, sind wir günstiger, als wenn wir samstags fliegen, weil der Flug samstags so teuer war.
Und ein extrem nettes Entgegenkommen eurer Seite, wir kriegen die Räder schon einen Tag vorher.
Freitags.
Und da gibt es keine, müsst ihr extra zahlen oder so. Nee, ich habe das freigegeben.
Flexibilität ist alles.
Ich müsste zu Hause gucken, ich habe da E-Mails, dass das, kein Problem, sagt Bescheid, wann er kommt. Ein Tag ist egal, Rad kriegt da gar kein Thema.
So.
Sehr, sehr, also, Chapeau.
Ja, ich war ja auch sehr überrascht, dass der Jupp und der Fitz auf Mallorca sind bei Philips Bike Team.
Was machst ich du auch denn da?
Genau, wie...
Ja, tatsächlich, also was ich...
Wir springen ja hier von GCC...
Eifel, Mallorca ist doch ein...
Zu Dings und nachher noch in die Musikbranche.
In die Charts.
Ja, so, aber eins da war...
Viva Club Rotation.
Holger, was machst du auf Mallorca, was machst du bei Philips Bike Team? Ich wurde ja ganz böse, ja nicht böse, aber korrigiert, weil ich ja Philips Rad Team, glaube ich, gesagt habe.
Naja. Und hast du einen Deckel im Hotel?
Ja, den habe ich beim letzten Abflug bezahlt. Der war, Cuba Libre ist echt ziemlich teuer.
Ich bin ja der Biertrinker.
Nee, 7 Jahre alter Wanderer in Cuba Libre, da wird die Hotel, aber egal. die Geschichte fängt bei Rad am Ring an. Tatsächlich.
Der Bogen, ne? Übergangskönige hier.
Philips Bike Team war als Teilnehmer bei Rad am Ring. Und die fanden das geil.
Also Philips Bike Team gab es so als Reiseveranstalter und ist als, ich frage einfach als Nichtwissender. Ich
frage auch.
Seit den Ende der 90er Jahre, da hat besagter Philipp,
ja,
Schweizer, der vorher...
bei einem anderen Schweizer war?
Mit einem anderen Schweizer zusammengearbeitet hat.
Bei Hürzi.
Die Gerüchte besagen, er hat ihm die ersten Räder finanziert.
dem Satteltaschenhersteller.
Genau, dem Satteltaschenhersteller. Und der hat Ende der 90er dieses Ding halt gegründet und hat so Radsportwochen gemacht, sag ich mal jetzt lapidar.
Ja.
Und was da dran besonders ist, kann ich ja vielleicht nachher mal erzählen, aber die waren bei Rad am Ring.
Mittlerweile Reiseveranstalter oder Mallorca-Radveranstalter, hat auch ein Radteam gehabt.
Nee, die haben halt ihre Guides, die da so unterwegs sind und ihre Leute, die da halt so regelmäßig, du hast ja Leute, die sich vor Ort als sportliche Leiter darum kümmern, dass alles läuft, die Guides da sind, alles funktioniert und guckt, wie können die Touren laufen und was ist, wenn das Wetter scheiße ist, was machen wir denn heute? Und da hast du halt so Teams, die auch über längere Distanzen da sind, also über längere Zeiträume. Und dann hast du halt die Guides und irgendjemand hat gesagt, ey, da können wir doch mal hinfahren, das ist geil. Also lass uns mal und wer will mitfahren? Und dann haben die ein bisschen was organisiert und was gebucht. Und
dann haben die ein Team bei dir
Die haben dann bei Rad am Ring gebucht, die haben erstmal ein paar Zelle gebucht und sind mit dem Zelt und die fanden das so geil. Und
volles Programm.
Volles Programm und haben gesagt, ja, vielleicht können wir mit denen noch irgendwas machen. Ne? Und dann kam halt so ein Kontakt zustande und dann wollten sie auch eine Box und so und irgendwann hat dann Philipp
Das waren die Jungs dann mit den 10 Waschmaschinen und die mit dem Elektrogrill genau. Die Box geheizt haben.
Nee, das war Mallorca-Party, da war mit der Schaumaschine genau. Und so.
Auf jeden Fall kamen die dann und dann kam dieser Philipp irgendwann mal ins Büro von der Eventwerkstatt. Mhm. Und da hat der Chef erst gedacht, ach du Scheiße, das Gespräch ist aber schnell zu Ende. Weil da kam so ein Typ, weißt du, so graue Haare hinten zum langen Zopf zusammengebunden, Goldkettchen.
Okay.
Und er so, okay, ja. Aber lass ihn mal erzählen.
Das
und
erklärt ein bisschen Santa Ponsa jetzt in meiner Welt. Camp David Shirt.
Genau. Ja, genau. Nee, aber die zwei haben sich so gut verstanden, weil sie auf einer Wellenlänge war, was so dieses Arbeiten mit dem Kunden, also mit dem Kunden, für wen machen wir das? Und was wollen wir dem geben? So dieses, was wir bei Rad am Ring eben auch wollen, dieses Familiäre. Dass alle zusammen, egal wie schnell oder wie langsam, lasst uns gemeinsam irgendwie hier 3 Tage ein Fest feiern. Das war auch deren Intention. Wenn die Leute kommen, sollen die eine Woche Teil unserer Familie sein oder auch 2 Wochen. Die sollen mit uns zusammen im Hotel leben, die Guides sollen da sein, alle, die zum Team gehören, sollen da sein. Man frühstückt morgens gemeinsam, es gibt große Tische.
Jupp hat das doch erzählt. Ja. Ich höre gerade ein Hall, irgendwie auf so großen Tischen, man isst zusammen.
Ja, lass den Holger doch mal erzählen.
Und das ist diese Idee dahinter. Und das war so eine Wellenlänge. Oder da Hans Martin gesagt, das ist geil. Die sind super, mit denen müssen wir was machen. Weil Mallorca ist sowieso Radfahrer Mallorca. Da wollten wir mit Rad am Ring sowieso hin, einfach auch da präsent sein und vielleicht nochmal andere Leute erreichen, auch internationale erreichen. Und jetzt lass uns was zusammen machen. Und Philipp wollte die Firma auch übergeben an Jüngere, die aus dem Teambereich kamen.
Wie alt war Philipp da?
Lass mich nicht lügen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie alt er jetzt ist. Aber der war jetzt in dem Alter und wollte jetzt mal was anderes machen, so mehr spirituell.
Ja.
Und der wollte halt raus und hatte das halt alles schon soweit geplant. Und dann haben wir mit denen ein paar Sachen zusammen gemacht und haben auch eine Rad am Ring-Woche gemacht auf Mallorca mit Nachttraining und so. Und das hat super funktioniert. Es hat einen Heidenspaß gemacht und das war gut. Und dann kam halt die jüngere Generation, die dann eingestiegen ist und hat dann auch mit uns gemeinsam geredet. Und da wir dann bei der Absage 2020 viel Zeit hatten, also als Rad am Ring abgesagt worden ist und die Eventwerkstatt auch eine sag ich mal, Marketingagentur ist im weitesten Sinne. Wir haben Leute da sitzen, die haben einen Bachelor in Unternehmenskommunikation und solche Sachen. War die Überlegung, ob man nicht die Zeit nutzen soll, um denen zu helfen, die Marke Philipps Bike Team mal in die Zukunft zu bringen. Also was kann man machen, ne? Um die Marke nach außen hin nochmal zu schärfen, nochmal den Kern der Marke rauszustellen. Und dann haben wir sehr viel mit denen auch geredet. Und dann gab es einen sehr traurigen Umstand, nämlich dass einer von den beiden, die das übernehmen wollen, tödlich verunglückt ist. Und das war nicht so schön. Und das hat aber dazu geführt, dass in all diesem Traurigen der Philipp uns gebeten hat, damit zu helfen. Er hat uns gefragt, könnt ihr nicht helfen? Ihr kennt das. Ihr habt dieselbe Philosophie. Ihr habt Ahnung, wie man das machen kann. Ihr wart unten, ihr kennt das. Könnt ihr nicht irgendwie helfen? Mhm. Na, hat dann Martin überlegt. Er sagt, ja, gerne. Und aus diesem Helfen wurde dann, hast nicht Lust, mehr zu machen. Und irgendwann kam dann der Punkt, dass er ihn gefragt hat, ob er nicht die Firma übernehmen will. Und der Philipp wollte nicht dabei reich werden. Der Hans Martin hat gesagt, naja, so Mallorca, so vor der Rente nochmal so ein Projekt, wo ich muss da kein Geld mit verdienen, aber macht mir schon Spaß. Mhm. Also ich will jetzt kein Geld versenken, aber Geld verdienen muss ich nicht. Finde ich halt cool. Und dann so als Frühstücksdirektor zum Radfahren nach Mallorca fliegen, ist ja auch nett.
Und passt ja auch genau. Themenmäßig komplett zusammen.
Ist ja, auch ja, und das war halt auch die Idee, das halt zusammenzuführen. Und so bin ich dann auch da gelandet.
Aber ihr seid auch, also Philipps Bike Team ist schon ein paar Jahre auf dem Rad am Ring Team Hose, ne? Wenn ich jetzt an eure Team-Outfit denke, also ist doch schon
ja,
ist
ja,
doch
wir schon haben dann irgendwann, genau, vor, das war tatsächlich der Auftakt für Rad am Ring 2019. Da haben wir ein gemeinsames Trikot gemacht, weil wir auch die Idee hatten zu sagen, hey, das ist doch cool, wenn die Guides auf Mallorca so ein Trikot haben, wo Rad am Ring draufsteht. Das war so die Idee. Und die sollten mit uns auch zu den Rennen fahren, also mit dem Team Rad am Ring, die Guides mitkommen. Ja. Weil wir wollten das wirklich enger machen. Mhm. Ja, dass es jetzt so eng wird.
Und was machst du jetzt da genau? Also ich hatte mit dir hin und außer Cuba Libre trinken und Deckel.
Also das ist erstmal, Cuba Libre trinken ist erstmal das Wichtigste.
Und dann postet er Runden mit schönen, also letztes Jahr ist mir sehr aufgefallen, auf diversen sozialen Netzwerken immer wunderschöne Bilder, wo du denkst, du Penner.
Ja, wir haben diverse Leute angedroht, die Freundschaft zu kündigen, wenn ich es weiter in die Mallorca-Bilder poste.
Also fassen wir zusammen, schönes Wetter genießen, Radfahren und Cuba Libre trinken. Das ist ja doch voll, was willst du mehr?
Also ich bin eigentlich rübergeflogen im Herbst, weil wir weil alle dort vor Ort waren, wollten wir 2 Wochen lang so ein bisschen Marketing-Sprint machen. Also mal ein bisschen gucken mit allen Marketing-Beteiligten, was machen wir denn jetzt? Rad am Ring, Philips Bike Team. Aus den 2 Wochen sind 2 Monate geworden.
Ui, okay. Hattest du denn den Rückflug schon gebucht?
Ja, ich habe ihn, glaube ich, mindestens 2-mal verschoben.
Ja. Zu Hause ging auch alles oder Frau war froh?
Ja, ich musste halt so gelegentlich mal den Flug nach Mallorca und wieder zurückbezahlen. Das hat sie schon sehr glücklich gemacht.
Ah, okay. Es geht ja auch schnell, ne? Wir wohnen ja Köln-Bonn, Flughafen ist ja bei uns quasi, an der Terrasse geht der Flughafen los, also ist man ja wirklich schnell.
Ja, nö,
da bist du in 2 Stunden, das geht
ja
echt gut.
Ja. Also jetzt mal alle ökologischen Gesichtspunkte hineingestellt. Weil einfach die Situation mit Corona eben so war, dass die Buchungen, also wir hatten am Anfang zum Herbst, haben wir gedacht, das sieht aber ganz böse aus. Mhm. Hatten dann aber doch einen relativ guten Herbst, einfach weil die Leute mittwochs im Reisebüro angerufen haben, kann ich Samstag kommen.
Geht das so schnell, kann man das machen?
Also wenn Zimmer da sind, tatsächlich wurde es nachher echt schwierig, weil das Hotel ausgebucht war bis in den November rein.
Boah, das ist ja eigentlich tote Zeit auf Mallorca, ne?
Normalerweise sind da nur die Radfahrer. aber die Leute waren halt alle, die wollten halt alle reisen, aber alle sehr kurzfristig. Und das hat uns natürlich, weil du hast kaum Guides da, du hast weniger Personal da. Und
habt ihr nicht mitgerechnet, oder?
Wir wussten es nicht, wir konnten ja nicht. Ja. Wir haben dann Guides noch, die teilweise in Urlaub da waren, rekrutiert, damit sie dann da halt was machen können. Und bei mir war es dann so, ich habe halt den Vorteil, ich kann an einem Rad rumschrauben, das heißt, ich kann der Werkstatt mal aushelfen. Mhm. Ich kann...
Du kennst dich aus, du kannst
Ich kenne mich auf der Insel aus, ich habe geguided zwischendurch. Ne? Cool. Und ich habe mich um die Gäste gekümmert und Fragen beantwortet und geholfen. Und natürlich haben wir weiter parallel dann auch dort auf der Insel eben die Sachen wie Website, wo wir unwahrscheinlich viel umgebaut haben, dann gemacht. Und so sind aus 2 Wochen dann 2 Monate geworden.
Wie viel Bock macht Guiden?
Ja, man darf das, also das macht Bock, wenn du Bock auf Menschen hast, wenn du Bock auf Radfahrer hast. Aber du musst natürlich immer gucken, es ist immer besser, mit einer Gruppe zu fahren, wo du mal 2 Leistungsklassen drüber bist. Um im Zweifel Reserven hast. Klar, da kann mal der eine oder andere sein, der vielleicht am Berg dich dann doch mal abhängt, aber insgesamt solltest du halt doch der Stärkste in der Gruppe sein.
Nein, aber so gut, dieses Zwischenmenschliche, also grundsätzlich,
jeder, geil, der in der Trainingswelt, Riesenlaune.
Das ist ja keiner, der im Prinzip schlechte Laune hat. Die wollen ja alle Spaß haben, die wollen eine geile Zeit haben und ja gut, wenn du nicht viel falsch machst, hast du auch eine geile Zeit.
Ja.
Weil du fährst halt Fahrrad mit Leuten, die gut drauf sind. Und
das ist eben auch das, was die Guides reizt. Ne? Einfach voll, zu sagen, ich kriege 2 Wochen lang mein Hotel bezahlt, ich kriege den Flug bezahlt und kann auf Mallorca Rad fahren. Klar, ich kann nicht alles das machen, was ich vielleicht gerne möchte, aber das macht so viel Spaß mit den Leuten, das macht mir Laune und ich kann Mallorca genießen. Und ja, das macht.
Wenn mein Kleiner was älter ist, können wir da nochmal verhandeln. Die 2 Wochen hören sich sehr interessant an. Ich kenne die Insel übrigens auch ganz gut.
Bekommt man als Guide auch noch einen Lohn oder ist das in der Regel, ich bin Guide, Kost und Logis und kann dann im Prinzip ja auch meine Zeit genießen?
Ja, so ist es im Grunde genommen. Ja. Weil anders wäre es kaum finanzierbar.
Ja.
Wenn du denen auch noch richtig Geld zahlen müsstest, dann wird es irgendwann so teuer, weil dieses Radsportpaket, was wir da oben drauf buchen, halte ich für relativ günstig.
Da ist was jetzt nochmal mit drin? Ich habe es ja auch schon mal erzählt, weil es mich total begeistert hat. Ich glaube, da ist Verpflegung mit drin. Da sind Fotos mit drin, also fährt ein Fotograf mit, der Bilder macht. Wie oft fährt er mit? Fährt er jedes Mal mit? Ein oder?
Auto?
Ja,
nein,
genau.
Nein, also
ich frage in die Runde. Er wohnt da.
Wir schicken Fotografen raus, die von den Leuten halt Bilder machen an guten Stellen. Mhm. Der ist meistens 2 bis 3 Tage von der Woche unterwegs. Von den 5 Tagen Tour ist der 2 bis 3 Tage unterwegs.
Da muss ich aber auch die geführte Tour mitmachen, sonst wenn ich hier auf eigene Faust fahre, klar. Dann.
Aber das ist auch das, was eigentlich das ist, was wir wollen.
Genau.
Weil es geht darum, gemeinsam Radsport zu erleben. Es geht darum, da eine coole Zeit zusammen zu haben mit deiner Truppe, mit den Leuten, die da sind. Mhm. Weißt du, wenn du alleine Rad fahren willst, dann kannst du doch irgendwo anders hingehen.
Also, wir sind ja keine Triathleten.
Stimmt.
Oh, dann gibt es jetzt wahrscheinlich wieder
böse. Bin ich aber, unterschreibe ich voll. Ja, das nehme ich auf meine Kappe.
Nee, aber das ist ja wirklich so. Man will dann einfach mal mit seinen Fachidioten den ganzen Tag umgeben sein. In dieser Blase, weißt du, wo du zu Hause der Frau auf den Senkel gehst, deinem Kegelbruder, der nichts mit Radfahren zu tun hat, schwallerst du irgendwas von deinen neuen Laufrädern die Ohren voll. Überall stößt der Prinzip auf Granit.
Ja, ja, voll.
Aber da stößt auf Begeisterung wahrscheinlich, genau, weil jeder Idiot aber gleich
tickt. Aber tatsächlich auch nicht nur Radsport. Also das ist auch wirklich so, insgesamt diese Gruppen sind, da ist ja alle möglichen Menschen da. Also die kommen aus allen Bereichen, haben alle Bock auf Radfahren, der eine mehr, der andere weniger. Du hast die komplett Verstrahlten da, die wirklich nichts anderes im Kopf haben. Und dann hast du Leute, die sagen, ja, ja, alles klar, aber ich trinke jetzt hier erstmal, ne, Tour zu Ende, Poolbar. Gib ihm.
Da sehe ich mich übrigens. Und ganz kurz noch, hauptsächlich Deutschland, Österreich, Schweiz oder wo kommen die Mädels und Jungs her?
Wir haben auch Gäste aus Schweden, Dänemark etc., aber das sind eher punktuell. Also wir, da wir die Touren auch in Deutsch fast alle anbieten, also es ist eigentlich, Sprache ist Deutsch. In diesem,
kommt
klar, im Hotel ist Spanisch, Englisch, aber bei Philips Bike Team ist die Sprache Deutsch, Schweizerdeutsch und weil man eben auch das den Zusammenhalt haben will. Aber es sind alle bei uns willkommen, aber tatsächlich ist es so, Deutsch ist
überwiegt.
Überwiegt, ja. Also Deutsch, also ist dieser Dachraum, das sind unsere Kunden.
Ja. Also ich habe, um nochmal zurückzukommen, Fotoservice dabei, Verpflegung, glaube ich, ne?
Ja, genau. Es gibt in dem Radsportpaket gibt es unterwegs Verpflegung. Du kriegst morgens ein Picknick, was ihr mitnehmen kannst, da ist Banane drin, ein Baguette etc.
Geschmiertes das Baguette.
Das ist fertig. Ja, das ist fertig. Das gibt es als Paket morgens
auch
früh.
Auch für mich als Fleischloser?
Und das?
Ja, auch das.
Du kannst auswählen.
Und dann kriege ich ein Tütchen.
Dann kriegst du ein Tütchen.
Kannst und dann nehme ich Banane, Baguette, dann schiebe ich mir das in die Trikottasche und fahre los.
Ja.
Und unterwegs gibt es auch nochmal was, oder?
Ja, wenn wir die Langstrecken fahren, unser Marathon, sprich also unsere Langdistanzen, die längste Tour der Woche, dann gibt es nochmal Marathonverpflegung unterwegs.
Wie lang?
Das ist unterschiedlich. Wir haben verschiedene Leistungsgruppen. Das hängt ein bisschen davon ab, wer jetzt in den Wochen da ist, ob wir alle Leistungsgruppen anbieten. Normalerweise haben wir halt 2, 4, 6, mindestens 5 verschiedene Leistungsgruppen, die wir anbieten.
Sag mal so genau, reden wir mal von Kilometern.
40
bis,
wo fangen wir an?
Ja, tatsächlich könnt ihr euch das auf der Internetseite ganz gut angucken. Da haben wir die Wochenprogramme aufgeführt, cool. Wo dann für jede Leistungsgruppe die Distanzen aufgeführt sind und auch die Durchschnittsgeschwindigkeiten, die man auf diesen Distanzen erreicht.
Ich meine, ich hätte irgendwas zwischen 40 und 135 Kilometer, kann das sein? Und
teilweise auch 180 Kilometer.
180, okay. Ja,
also wir haben gerade bei den
dieses Jahr nicht.
Bei den hohen Leistungsgruppen haben wir dann Touren halt, die 180 Kilometer dann Richtung Putsch gehen, hoch, runter,
wieder. Der Putsch ist ja gar nicht so, obwohl, ja.
Und also wenn du die Küste gefahren bist und dann den Putsch, also ich habe dieses Jahr mal eine Tour gemacht, so von unten von Santa Ponsa aus, die ganze Küstenstraße hoch, dann über den Putsch drüber und hinten zurück über Kaimani heißt das.
Ach, in der Tanke runter quasi.
In der Tanke runter, genau, und dann wieder quer über die Insel zurück. Oh, du hast es schon so fast 4000 Höhenmeter.
Fizi, bevor du jetzt staunst, ich habe im Vorgespräch mit dem Holger erfahren, dass er da auch mal mit dem E-Bike lang gefahren ist.
Holger und ich sind schon, wir sind schon bei Weiberfaster zusammen Fahrrad gefahren, wir haben schon ein paar Kilometer. Ja. Aber ich bin 2016 übrigens, wo du sagst, ich bin der Alcudia-Junge quasi auf Mallorca. Und 2016 habe ich letztens rausgefunden, bin ich mit dem Sebastian Gieser, den kennst du ja auch, mit dem bin ich quasi bis, also von Alcudia morgens nach Andratsch runter mit dem Rad und dann quasi ganze Küste zurück. Das geht auch.
Yeah.
Mir tat zwar 3 Tage alles weh. Ich habe sehr gut geschlafen.
Ja, aber bei den langen Touren hat man dann Getränke dabei, das heißt, oder Verpflegung, das heißt, unterwegs nach 80 Kilometern steht dann da ein Auto, macht einen Kofferraum auf oder wie funktioniert es?
Genau. Da steht dann jemand, der wartet und das wird gemacht. Und es ist tatsächlich so, dass immer mindestens einmal eingekehrt wird.
Ja, muss ja,
bei also
sonst wäre es ja kein Mallorca.
Genau.
Oder
und da,
in eine Bar.
Kaffee. Kaffee und Jamon.
Ja.
Wie heißt denn die? Bugadillo? Wie heißt denn diese? Ist das?
Pamioli meinst du?
Die Baguettes mit Jamon und, wie heißt Käse? Keine Ahnung.
Queso. Queso. Ja, ja, das sind Kuchen, die ne? berühmten Pambiolis, die Brotscheiben.
Genau. Geschmiert von Denise Latocha.
Das ist Mallorca-Radio.
Ja, ja, das ist Mallorca-Radio. Aber das ist aber ein Immobilienmakler. Ne?
Ah, ja, stimmt. Und irgendwie nur Versicherung in der Werbung.
Anke Semenza
und Denise Latocha.
Ja,
stimmt.
Ja, ja. Ja, aber Arcudia ist ein guter Ansatz. Da bin ich nämlich im nächsten Jahr.
Ja, und
können wir dich da besuchen? Ist das zu weit? Kann man machen?
Das können wir, das wird
tatsächlich, zu dem Zeitpunkt, wo ihr da seid, ist Arcudia noch nicht offen. Also wir öffnen die Vermietstation am 3. März, 5. März.
Und, sind wir doch da?
Ja, das Hotel öffnet am 18. März, also unser Hauptstandort öffnet am 18. März mit den Touren.
Das ist aber der vielleicht, am Kreis, letzter Kreisel Kleine Richtung Moro
ist das.
Vielleicht Richtung wird Capricorn, ja, ne, letzter Kreisel.
Aus vielleicht
ja, da, ja, ja, doch, dort, wir waren beim La Dorada da hinten. Nee, ja. Da.
Vielleicht wird ja aus einer Woche ein Monat.
Man weiß kann es ja sein. Nicht,
Holger. Ne?
Ich lasse das. Mich ja, ich bin ja, ich muss ja fairerweise gestehen, ja, kritisch ist das ganz falsche Wort. Ich bin, ich lasse mich gerne überraschen von Santa Ponsa. Ich bin sehr gespannt vom Meerblick. Da lasse ich, also freue ich mich sehr drauf. Aber ich bin halt wirklich Playa de Muro Kind seit, glaube ich, 11 Jahren oder so und habe noch nie fahrradtechnisch was anderes gesehen. Habe Vorbehalte gegen die Berge da unten im südwestlichen Teil der Insel. Bei meiner Form momentan auch sehr sehe ich das Ganze, naja, naja. Ich bin mal gespannt, ob ich nach der Woche sage, ich fahre nie wieder da oben hin und bleib nur noch da unten. Das ist das Beste, was es gibt. Wahrscheinlich wie in dem Hotel, weil Hotels habe ich immer gespart bis jetzt. Da bin ich ein bisschen, muss ich eine Chino einpacken? Oder eine Anzugshose? Oder wie ist der Dresscode?
Ja, es ist schon relativ locker. Du solltest halt nicht gerade in Badehose da in den Speisesaal latschen. Ne? Also, na, die sind schon die Zeiten, wo du in den Hotels da mit Schickimicki. Also, ich war im letzten Sommer tatsächlich in Shorts drin. Es hat niemanden gestört. Also, okay. Wenn du da nicht gerade wie der letzte Larry da
rein hast. Du kennst mich nicht auf Mallorca. Ja, ich hab euch gewarnt.
Ich auch nicht. Das ist das erste Mal mit ihm.
Ich bin wahrscheinlich in der Woche auch unten.
Wollte ich gerade sagen, bist du da? Passt ja, du auf uns auf? Oder?
Ja, ich komm auf jeden Fall mal vorbei. Das habe ich mir schon.
Regelst du das dann alles für uns? Entschuldigst du dich überall für uns?
nur um den Deckel zu bezahlen, dann geht er wieder.
aber die Region da unten, um das da mal kurz einzuhaken, ich bin ja auch Mallorca meistens oben, Alcudia, Playa de Muro und irgendwo da oben gewesen. Es ist geil. Also diese Ecke da unten ist geil, weil du so viel faszinierende Ecken von Natur hast. Du fährst da morgens früh durch so leichte Anstiege und Wälder durch, da denkst du echt, du bist irgendwie so einem mystischen Film drin. Da sind wir ganz früh morgens, weil wir irgendwo eine Tour hatten, da sind wir zu zweit. Haben wir gesagt, dann kommen wir wenigstens morgens zum Radfahren, weil wir irgendwie Fotos machen mussten und sind dann hochgefahren. Die anderen sind mit einem Bustransfer hochgefahren. Und dann sind wir durch diese Wälder gefahren, so leichte Nebelschwaden noch, alles roch irgendwie nach Eukalyptus. Und ich habe so gedacht, ey, Alter, wie geil ist das denn? Und diese Gegend da unten ist vom Ganzen her einfach geil, muss man echt sagen. Klar, das ist hügeliger und du musst, wenn du irgendwo hin willst, immer mal über ein paar Berge. Aber das sind ja jetzt keine Berge. Das ist okay. Ja nicht riesig. Und wenn du eine vernünftige Übersetzung hast und die kriegst du bei uns auf den Leihrädern für die Region eben.
Und ne? Da bin ich auch gespannt. Dragräder bin ich echt, also die sehen ultra geil aus.
Die sind doch super. Also ich mag die. Also ich bin ja wirklich ein, also dieses, gibt es auch Räder unter 10.000 Euro, ist ja nicht, also ich habe ja viele teure Räder gefahren. Mhm. Und die Dinger sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis, sind die einfach geil. Also die tun.
Sind die nicht
tun
so teuer? Teuer?
Ja, so teuer sind die nicht, wenn du die kaufst. Also
ich finde die optisch richtig geil. Ich bin sehr gespannt auf Disc Brake. Übrigens, mein Rad kommt morgen. Nur so am Rande. Ich hab
das ist ein Gravelrad.
Ja, dann machen wir nächste Woche.
Deshalb hat der Jupp so einen Ausschlag im Gesicht.
Ja, kann ich eine Story über Jobrad erzählen.
Wunderbar. Bin ja schon froh, dass er heute nicht sagt, dass er übrigens neue Schuhe hat.
Ich habe Adidas Velo Samba übrigens. Und habe ich von den Bonnen schon erzählt?
Das ist doch ein Krampf, Holger, jetzt mal unter uns. Kennst du die Sambas, mit der wir in der Halle Fußball gespielt haben?
Früher, damals.
Da haben sie jetzt
1860
unten,
in den Ardennen.
Ja, da haben sie jetzt unten was rausgefräst. Und
eine dickere Sohle.
Und SPD reingeschraubt.
Jetzt geht schon länger,
Ja, das ist für die Hipster.
Hallo?
Ja. Ja. Ich meine, kennst du doch, ich meine, Cappy, Bart. Hipster
ja
kennt
ganz Hipster, so wie, ja, er trägt ja nochmal das immer, was keiner sonst trägt.
Ja, so. Die Hipsterwelle ist ja auch vorbei jetzt, also es passt ja.
Merkst du was? Merkst du was? Ja. Siehst du, ganz, mein Rad wird ja auch pink.
Morgen kommt er mit Schlaghose hier an.
Ich war letzte Woche in Köln tatsächlich, habt ihr das mitbekommen, dass es bei Frauen wieder Mode ist? Diese engen, ist das Stoff?
Also deswegen sage ich ja, du kommst bald mit Schlaghosen.
So wie als ich in der 7. Klasse war, diese Schlaghosen sind wieder komplett Mode.
Ja, Planet Tracks.
Ja, genau, merkst du, wie ich auf dem, nee, Planet X, das ist doch eine englische, Planet Tracks. Ist das nicht eine englische Fahrradmarke?
Ach, ich will noch eins wissen, Holger, das habe ich mir hier extra nur notiert. Eins. Ja, bevor der nächste Punkt kommt. Ein Tagesablauf, wie sieht der so aus, wenn wir jetzt kommen? Wir stehen auf, Frühstück ist.
Trinken Elotrans?
Trinken Elotrans. Nee, da trinkst du ja schon abends. Außer
der richtig, Profi.
Der Profi trinkt abends und wenn richtig übel war, bis zum Pupillenstillstand, dann auch nochmal morgens eins. Aber sonst, ich stehe auf. Mach mich soweit fertig, komm im
Duschen wäre ganz nett.
Ziehst deine Leinenhose an.
Ja. Duscht echt? Duscht man nicht abends? Dann nochmal morgens?
Ja, also ich dusche nach dem Radfahren und dann morgens nochmal. Also, aber ich bin da auch. Egal. Also es wäre nett, wenn du gut riechst, wenn du zum Frühstück gehst.
Ja.
Das wollte ich damit sagen. Nee, und dann gehst du halt zum Frühstück, da gibt es halt einen Zeitrahmen, wo du in dem Hotel frühstücken kannst. Wenn wir zum Beispiel auf den Marathon gehen, oder wenn wir den Bustransfer haben, dann starten wir etwas früher und dann kann man sogar früher in den Frühstücksraum rein. Das cool. haben wir mit dem Hotel vereinbart, dass man dann früher rein kann und dann.
Um welche Zeiten sprechen wir denn da? Weil man sitzt ja dann auf Frühstück, man auch zusammen mit den Guides und den ganzen.
Genau. Ja, also klar, nicht jeder ist die ganze Zeit da, ja. Aber man trifft sich halt an den Tischen dort und sitzt zusammen und frühstückt gemeinsam und dann trifft man sich irgendwann unten im Radkeller, ja. Nach dem Frühstück gehen alle dann kurz Radklamotten anziehen, weil in Radklamotten dürft ihr nicht in den Frühstückssaal oder in den Essenssaal. Das mögen die nicht so gern.
Ja.
Macht man ja auch nicht. Ich will keine Krübel irgendwo haben von meinem Brötchen dann irgendwie. Nee, das ist doch Quatsch.
Also auf jeden Fall geht man dann in den Radkeller runter und dann fährt man zum Abfahrtplatz. Der ist ein paar Meter, weil es halt dann größere Gruppen sind. Da wollen wir uns nicht vor dem Hotel auf die Straße stellen, sondern haben einen Abfahrtplatz. Ein paar Meter weiter, da trifft man sich dann begrüßen die Guides nochmal, erzählen, was fährt man denn heute, wo geht's lang, was ist heute wichtig und dann fährt man gemeinsam los und dann geht's auf die Strecke. Zeit? Dann hat man eine geile Zeit, geht ein bisschen essen und teilweise trifft man unterwegs die anderen Gruppen halt auch noch, je nachdem gerade bei den Pausen, je nachdem wie die Leistungsgruppen sich treffen.
Wie groß sind die Gruppen?
Von bis, also, gibt es maximal? Ja, maximal haben wir, glaube ich, 15 in der Gruppe, weil wir einfach da einen Cut machen wollen. Also wenn es darüber hinausgeht, dann wollen wir das nicht. Also du hast immer so 13, 14 Mann da.
Oh, cool.
Wir teilen dann teilweise auch die Leistungsgruppen. Wenn wir jetzt ganz viele in der Leistungsgruppe haben, dann gucken wir, dass wir die noch homogener machen, indem wir dann sagen, okay, dann guckt man, wir haben am ersten Tag den sogenannten Prolog.
Mhm.
Da fahren praktisch alle die ersten Kilometer dieselbe Strecke. Und dann sind wir im berühmten Schwarzwaldcafé in Bagera. Da wird ein Epertörtchen gegessen. Das ist direkt neben den Partybutzen da.
Ich kenne nur Kaffee Katzenberger, wo es
ja,
war.
Ja, also.
Ist auch 10 Jahre her.
Kaffee Katzenberger ist aber in Santa Ponsa gewesen.
Du hast vollkommen recht.
Und wo ist das Schwarzwald in?
In Pagera.
Da kennt der Jupp sich doch.
Krümelstadel.
Der Jupp hat
genau
ein Hausverbot.
Neben Krümelstadel ist das Schwarzwaldcafé.
Ah,
und da gibt es einfach geile Pambioli, da gibt es auch geile Erdbeertörtchen. Also Erdbeertörtchen ist wirklich der Hammer.
Okay, wird genotiert.
Ja. Und da kann man dann auch sagen, die Gruppe war mir was zu schnell. Mhm. Ich warte auf die nächste Gruppe und steige dann da ein.
Wie viele
ein.
Kilometer sind das bis dahin? Wenn du das Prolog...
25,
ach doch, 25, doch so weit. 30. Ich hätte das genau nebeneinander auf der Karte, aber...
Ja, ja, wir fahren natürlich
ein
Schleifchen, ein paar Anstiege, also leichte Anstiege drin, damit man erkennt, wie ist die Leistung, wie sind die Leute, wie haben die sich richtig selber eingeschätzt, weil die können sich ja einschätzen und sagen, ich fahre ungefähr so und so viele Kilometer, um einfach zu gucken, haben die sich richtig eingeschätzt, sind die in einem guten Trainingszustand, kommen die da so einen Anstieg hoch, der ist nicht zu hoch, sondern erstmal moderat und dann guckt man, passt das so, passt das nicht und dann können die Leute halt freiwillig auch noch umsteigen oder können sagen, okay, komm, ich gehe jetzt direkt mit der schnellen Gruppe noch weiter, weil das war mir jetzt ein bisschen langweilig, ich ziehe mir jetzt schnell ein Appetitchen rein und dann geht's weiter. Und dann von da aus fahren die Gruppen dann teilweise eben noch längere Distanzen, die langen Distanzen fahren dann auch ein bisschen anders. Ja, und dann entscheidet man und so setzen wir die Gruppen zusammen, dass man, wenn man in den nächsten Tag startet, eben eine relativ homogene Gruppe hat, damit da nicht alle warten müssen und einer sich oben schon langweilt oder damit man irgendwie so, das passt. Ja, und dann fährt man und dann kommt man zurück, Radkeller Rad abgeben, wenn irgendwas gewesen ist, sagt man den Mechanikern kurz Bescheid, immer hier, ne, kannst du mal. Und dann machen die über Nacht das Rad fertig oder verändern was. Und dann kommt das Wichtigste, dann geht man an die Hotelbar.
Also noch nicht zum Essen, erstmal an die Bar.
Ja, natürlich.
Flüssig ist doch wichtig. Flüssig zu fest. Genau. In der Regeneration kennst du das nicht?
Nee.
Bei uns war flüssig zu flüssig. Was gibt es vom Fass?
San Miguel gibt es zum Beispiel vom Fass.
Das Bitburger Spaniens übrigens.
Sonst haben die unwahrscheinlich viel Flaschenbiere da.
Mallorca
ist auch, ich glaube, alkoholfreie Weizen.
Ich glaube, Erdinger hat den Hauptumsatz wirklich auf Mallorca geführt,
oder? Ja, aber Erdinger haben sie, glaube ich, gar nicht.
Okay, das ist aber jetzt
ein anderes. Und die Bar ist dann mit Ausblick aufs Meer, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Jetzt du sitzt unten. Und 10 Meter vor dir ist das Meer.
Eine Klippe dann, oder wie habe ich im Foto?
Das ist ja in die Klippe reingebaut. Das heißt, ich komme in Etage 10 an und fahre dann runter.
Das ist kommst in wichtig, Etage dass 6 an, fährst 6 dann, an. Aber unser Radkeller ist unten in der untersten. Das heißt, wenn du einmal runtergefahren bist in den Radkeller, kannst du straight away durchgehen zur Bar.
Ich fahre durch so wie so eine Tiefgarage, genau. So eine Schnecke runter. Ja, genau. Selber mit dem Fahrrad, gar nicht mit dem Aufzug.
Nee, kannst du mit dem Fahrrad runterfahren.
Okay, fahr ich
also runterfahren geht, rauffahren sagen wir bitte schieben, weil da eben auch Autos entgegenkommen.
Und dann hänge ich das Rad an den Haken und gehe direkt an die Bar, 10 Meter vom Meer.
Hat jedes Hotelzimmer einen Meerblick?
Ja.
Jedes?
Es gibt kein Zimmer
ohne Meerblick. Das wird so romantisch mit dir. Boah, mit Balkon und so können wir da hier so Titanic spielen.
Das ist tatsächlich, also die Lage von dem Hotel ist einfach mördergeil. Du schläfst mit dem Meeresrauschen ein, wenn du willst, und wachst mit dem
anderen Rausch, wenn ich einschlafe.
Nee, das ist also ich liebe das da. Also das ist was geil. Ich in Narcudia oben vermissen werde. Das Hotel ist wirklich allein von der Lage her Hammer. Wirklich, das liegt auf so einer Spitze. Da ist eine Bucht.
Ja.
Und auf dieser Spitze der Buchteingang, des Buchteingangs liegt dieses Hotel.
Okay.
Praktisch so über Eck gebaut. Das heißt, alle Zimmer haben Meerblick. Einmal in die Bucht rein und einmal Richtung offenes Meer.
Oh, das ist Hammer. Und dann gehe ich an die Bar und dann schnackt man ein bisschen. Dann erzählt man die...
Ja, wir setzen uns draußen an den Pool.
Mhm.
Und dann
es gibt diese Betten da, diese mit dem Zumachen. So ein Ding will ich reservieren. Ich weiß noch nicht,
Himmelbett.
Wofür. Ja, so war da, dann will ich das Leben genießen.
Und dann wird ein bisschen geschnackt und dann löst sich das irgendwann auf. Jeder geht duschen und dann trifft man sich zum Abendessen. Und danach... Ab in Best.
Ja, oder an der Bar wieder.
Also
noch mal das Hotel hat tatsächlich noch so eine Rooftop-Bar. Wow. Nennt sich Blue Bar. Da läuft dann abends so ein schöner Chill-Out-Sound oder spielt mal Live-Musik. Sehr cool. Und im Herbst selbst bis in den November rein.
In der Elektrogeige.
Sitzen.
Ja, ist mit einem Saxophon. Ja. In Weiß, in der Leine.
Richtig gut.
Also. Pack die Leinenhose ein. Ja. Und die S-Bahn-Drille.
Segelschuhe.
Ja, genau. Den Stehkragen. Ja. Und kann man sich auch Ecuador von Sasch wünschen?
Wir kommen gleich darauf.
Meine Güte. Kann man das als Begrüßungslied morgens ein? Kriegen wir das irgendwie hin?
Und dann lässt man den Abend ausklingen. Ab
ja,
auf Zimmer,
wir haben
Helotrans und dann ab ins
Vorträge. Ach, okay. Das heißt also, das gibt ja je nachdem, was Thema gerade ist.
In halt dieser Woche, ich nenne es mal Christian Knies Woche, da ist doch, ihr habt da doch auch SQ Lab, glaube ich, will keine falschen Namen nennen.
Die Christian Knies Woche ist ganz anders. Da haben wir jeden Tag Programm,
genau.
Bike Fitting, Athletic Training, Rotor ist da, erzählt was über Leistungsmessungen zusammen mit dem Knesi und. Also das ist eine Woche, die ist ganz vollgepackt mit
Anweisungen. Experten.
Mit Experten, wie trainiere ich, wie kann ich gesteuertes Training machen, was kann ich für meinen Körper tun, wie funktioniert das?
Boah, das Hotel wird ja Minus machen an der Bar in der Woche.
Puh, hast du eine Ahnung, ey.
Meinst du, können die trotzdem machen, die also, und danach wird gezaubert?
Sind die Schlimmsten.
Meinst du?
Sind die Schlimmsten.
Ja, definitiv. In der Woche haben wir auch ein Rad am Ring Nachttraining.
Okay.
Das heißt, am Mittwochabend, Mittwoch ist immer der Ruhetag.
Ja.
Ne? Da kann jeder entscheiden, ob er selber fahren will.
Wann startet eure Woche? Eure Ratschwoche?
Sonntags mit dem Prolog. Also samstags reisen die Leute an.
Ah, okay.
Und samstags reisen die auch wieder ab. Und sonntags mit dem Prolog startet die Woche. Dann hast du Sonntag, Montag, Dienstag. Mittwoch ist ein Ruhetag, wo wir keine Tour haben.
Ja.
Und dann gibt es Donnerstag, Freitag weiter.
Okay.
Und dann,
ja.
Und Samstag ist dann auch Ruhe. Weil An- und Abreisetag.
Ja, genau, An- und Abreisetag, okay, genau. Da können die Leute, Tage, die da sind, das Rad abholen können, fahren.
Mhm.
Ne, jeder mal selber sich.
Und für uns jetzt nochmal, dann gibt es einen Vortrag, sagst du?
Ja, teilweise, also verschiedene Vorträge zu Radsport, entweder über Events,
ja. Ja,
wie unsere Yvonne und die sportliche Leitung in Santa Ponsa hat mit ihrem Partner zusammen die Tortur gewonnen. im Mixteam und berichtet dann, oder wir berichten über Rad am Ring für Leute, die es noch nicht wissen, oder eben auch ganz sportspezifische Sachen. Wir arbeiten für nächstes Jahr halt auch mal an anderen Sachen, an neuen Sachen.
Und die Bilder und sowas, sagtest du mir mal, wann sieht man die dann? Am Freitag, wo dann so eine kleine Präsentation von den Fotos, weil du sagst, ein Fotograf fährt mit, der mal Bilder macht, da gibt es dann auch am Ende.
Genau, Freitagabend.
Freitagabend sitzt man dann nochmal zusammen im Speisesaal oder was? Oder im
Konferenzraum? Wir haben so eine Art Konferenzraum, wo der Projektor hängt und dann wird halt nochmal, die Guides sind da und wird alles Revue passieren lassen. Was ist denn die Woche über so passiert? Sind viele Lacher meistens dabei. Ja. Und dann gibt es irgendwann die Fotos der Woche als so eine Art Videoshow. Da kann man die Bilder sehen und die kann man sich danach dann auch runterladen.
Ganz unten, Fizi, das Jupp-Bier würde ich jetzt gerne mal trinken.
Das Jupp-Bier.
Das ist noch nicht kalt. Mach ganz unten das. Und dann kann man die Bilder runterladen, sagst du, zu Hause, da, USB-Stick und so.
Das
Jupp-Bier, und zwar aus Belgien, ne? Das haben wir letztes Mal schon im Podcast genannt, mit Einladung zur Tour. Das werden wir jetzt mal probieren.
Wann fahren wir denn die Leder? Manufaktur auf Mallorca besuchen mit dem Bus.
Die Ledermanufaktur und ich war auch in der Glasbläserei. Das.
Und natürlich Mandelblüte. Ganz wichtig ist die
Mandelblüte. Gibt es die Mandelblüte? Also nein, es wird immer erzählt, aber gefühlt hat sie noch niemand gesehen.
Ja, das heißt, sie ist gerade jetzt. Also ich habe Fotos von Freunden bekommen,
die Mandelblüte. Das sagen die immer, wenn ich frage jetzt. Aber nur, wenn ich nicht da bin.
Doch, da seid ihr bei der Mandelblüte da.
Oder du kommst an, ja nee, war gestern.
Mandeln. Also Mandeln sind ja tatsächlich auf Mallorca echt immer noch was Besonderes. Ihr müsst mal, wenn ihr unterwegs seid, eine Horchata essen.
Eine was?
Horchata.
Horchata?
Horchata. Das ist
ein Table Dance Bar.
Eine Mischung aus Mandelmilch, Zucker und Eis. Brutale Kalorienbombe. Das ist
sehr geil. Aber die hilft dir aus dem Hungerast?
Die hilft dir aus jedem Hungerast. Da hast du drei Tage lang keinen Hungerast mehr.
Wie heißt das? Horchata.
Horchata
kriegen wir. Was haben wir denn hier?
Ganz leichtes. Das ist, glaube ich, ähnlich wie Radler.
Mit das 12 hat, Umdrehungen, oder was?
Nein, das ist ein ganz normaler.
6,8%.
Quatsch. Ja, Prost. Du bist doch hier Belgien-Fan.
Hauptsache mal schwindelig.
Genau. Ja, also ich bin heiß wie Frittenfett. Ich freue mich echt richtig. Sind noch anderthalb Monate, dann sind wir da. Ich habe noch so ein paar Fragen, weiß nicht, ob du mir die beantworten kannst, die interessieren mich einfach privat. Wenn ich so ein Radsportveranstalter bin, wie funktioniert das? Rufe ich da einen Fahrradhersteller an und sage, hey, hör mal hier, ich bin jetzt Radsportveranstalter, ich würde gern ein paar Fahrräder verleihen. Kannst du mir die geben? Oder wie funktioniert das? Kriegt man von den Rädern, die man nachher wieder zurückgibt, kauft man da einfach eine Masse zum guten Preis und vertitscht die nachher an Leute, die vielleicht mit gefahren sind? Oder Wie muss ich mir das vorstellen?
Faktisch ist es so. Also ja? Du rufst oder du, ja, man kennt sich natürlich, wenn man irgendwie im Business ist, dann ist man in Kontakt und man nimmt ja nicht eine unerhebliche Menge Räder in regelmäßigen Abständen. Also du kannst davon ausgehen, die Räder werden maximal 2 Jahre alt. Mhm.
Okay. Wie viele ordert man dann so?
Das kommt ein bisschen drauf an, wie viele
für du brauchst. Für ein Hotel, also, sage ich jetzt mal. Für das Hotel, wo...
Du kannst davon ausgehen, dass wir in Santa Ponsa im Normalfall 500 bis 600 Räder hängen.
Boah, leckindelli.
Wow, ey. Das ist schon heftig. Alle, okay. Also so groß ist, müssen wir uns diesen Radkeller vorstellen. Die müssen irgendwo hängen.
Ja, genau.
Und dann sind ja noch mehrere Standorte gehabt, aber jetzt, sag ich mal, in dem Standort allein schon 500, 600. Ja,
jetzt ist es aktuell halt ein bisschen weniger, weil in der Corona-Phase halt auch Räder verkauft worden sind und aktuell keine zu kriegen sind. Also der Markt ist leer und wir haben eine Partnerschaft eben mit Drack. Und Drack sagt...
Drack oder Drag?
Frag mich nicht.
Ich würde sagen
Drack, weil
Tschechen, ne?
die kommen aus dem Ostblock. Also, aktuell sind keine zu kriegen, aber das ist normalerweise so 500 Räder, ist schon eine Hausnummer, die da hängen muss, die auch in guten Zeiten dann auch unterwegs ist. Also in Hochsaisonzeiten ist es halt schwierig. Da haben wir in jeder Woche 150 Gäste alleine da. 100 bis 150 Gäste, die in einer Woche da sind. Und dann hast du ja noch Leihkunden, die Räder leihen wollen. Ja. Und dann hast du halt Leute, die vielleicht auch über eine Woche kommen. Das heißt, die kommen Sonntag und geben Sonntag ihr Rad wieder ab. Das Rad ist für die Woche natürlich für Gäste, die von Samstag bis Samstag kommen, dann weg.
Oder wir Idioten, außerdem Freitag bis Samstag. Ja, und du hast ja natürlich auch noch Größen, ne? Wenn jetzt mal blöd gesagt, 100 Leute kommen, die alle S fahren auf einmal, musst du natürlich auch haben, ne?
Weißt du, welche Ausstattung wir haben? An Rädern, was ist drauf?
Die weißt du? Also wenn ihr die Celeras fahrt, die Aero-Räder.
Ich meine, hätte ich gebucht.
Ich meine ja, hätten wir darüber gesprochen,
nachdem ich
festgestellt habe, dass ihr kommt. die Celeras, die haben Scheibenbremsen, die I2-Ausstattung.
Schön. Und Aero-Laufräder.
Und Aero-Laufräder.
Ultegra. Die haben auch eine eigene Ultegra, eine Laufradmarke. Was mit C, nicht?
Cox heißen die, genau.
Das sieht schön aus. Also
ja.
Ich bin echt gespannt.
Okay, also Radhersteller wird angefunkt und sagen, hier,
du sprichst dann halt,
schick mir mal 1000 Räder rüber.
Du musst halt einen günstigen Einkaufspreis haben, damit sich das rechnet, weil du ja sehr viel Materialverschleiß hast, den musst du irgendwie mit reinkriegen mit der Vermietung und dann gibst du sie irgendwann wieder ab.
Habt ihr da auch irgendwie mit einem Reifenhersteller oder so, Conti, dass ihr sagt, hier, pass auf, oder Schlauchhersteller, wir brauchen mal...
Ja, man versucht das natürlich.
5000 Schläuche.
Man versucht natürlich mit denen zu reden und sagen, ey, wir brauchen 5000 Schläuche, was kostet uns das?
Ja.
Ja, willst du nicht Sponsoring machen? Ist das total geil, die Leute sehen das hier. Für Drag ist tatsächlich die Idee, warum die das machen, in den europäischen Markt zu kommen. Die haben überlegt, wie kommen wir in den europäischen Markt? Wie lernen Europäer unsere Räder kennen? Also der Mitteleuropäer, ja, der Deutsche, der Belgier, der Franzose, der Niederländer. Wo finden wir die Radfahrer? Klar. Auf Mallorca.
Und wie leihen sie mal Räder von ihrem eigenen weg? Genau. Sei denn bei einer Messe, wo sie einmal runterfahren, sondern wo fahren die eine Woche wirklich? Da gibt es auch andere Anbieter, die da Erfolgsgeschichten in Kooperation haben und so weiter, die wahrscheinlich beiden sehr gut getan haben. Ne?
Du musst auch irgendwo mal in Vorleistung gehen, wenn du in den Markt willst. Ne? Muss sagen, hier, komm, das sind meine Räder, probier aus, die werden dich überzeugen.
Ja, nee, die sind auch, also, und das macht eben Spaß mit denen, deshalb wollen wir auch weiter mit denen zusammenarbeiten, weil die einfach sehr, wie nennt man das, unprätentiös sind. Also wirklich sagen, ja, nee, wir gucken, das machen wir, das geht schon. Ja, es gab auch andere, die Bianchi oder so, die sagen, hey, wir würden gerne, ja, dann liefern wir, wir können keine Räder liefern. Und da versuchst du halt natürlich auf der einen Seite gute Räder, die du auch später gut wiederverkaufen kannst. Ja. Ja. Es nützt dir nichts, wenn du 10.000 Euro Boliden stehen hast, die Leute nicht mieten wollen, weil sie einfach... Ne?
Ich habe da noch einen Rahmen zu verkaufen bei eBay Kleinanzeigen, Thema Wiederverkaufswert. Ich bin ja schon von 1.300 auf 700 Euro runter. Bitte kauf den Rahmen. Scheiße da, ey. Unverpackt.
Sucht einfach bei eBay Kleinanzeigen
Carbonrahmen.
Nach Sunny Boy 87 und dann findet ihr den
Feed. Nee, ist Account von meiner Frau. Ich hab doch ein eigenes nicht.
Sunny Girl.
Mit Sicherheit.
1994.
Auch sie hat schon die 3 vorne.
Aber nur beim Gehalt.
Auch das. Was für Reifen habt ihr?
Runde.
Aber nicht...
Also im Moment haben wir tatsächlich was wir kriegen, was auf dem Markt zu kriegen ist. Ich habe eine Zeit lang Schwalbe gehabt, ich weiß gar nicht, was im Moment auch. Also tatsächlich ist im Moment ja schwierig, überhaupt Material zu kriegen.
Nee, siehst du auf Mallorca, dann fangen die an mit Marken, die man nicht kennt. Also, da hast du auch die Möglichkeit, mal Reifen zu fahren, die du nicht kennst. Keine Ahnung, ich denke es an Kender oder
Wolfpack.
Irgendwie sowas oder so, ne? Aber okay, also da seid ihr nicht festgelegt quasi.
Nee, tatsächlich sind wir ja gewillt, Reifen zu haben, die möglichst lange halten. Also
stimmt, das kommt
auch. Die auch funktionieren, ne? Und die auch sicher sind. Also uns nützt nichts, wenn der Kunde mit dem Reifen abschlittert und wir 5 Euro gespart haben.
Und dann Rad ist hin.
Wie sieht das eigentlich aus, genau? Ich leih ein Rad bei euch und ich leg mich jetzt ab. Doof an der Küste und das Rad fliegt ins Meer. Total, ist weg.
Weil der Vizi fährt ohne Klickpedale.
Genau, oder ich lege mich so hin und der Rahmen bricht. Oder also jetzt nur richtig... Jetzt
total. Wir haben eine Radversicherung.
Die ist automatisch damit drin, okay.
Nicht automatisch. Okay. Bei den günstigeren Rädern kannst du sie buchen, musst du sie aber nicht.
Ja.
Bei den teuren Rädern, sagen wir, ist obligatorisch.
Wir haben ein teures Rad?
Ja, genau.
Sehr gut.
Das heißt, da ist die Radversicherung mit drin.
Okay.
Und dann sind alle Schäden versichert. Okay. Es sei denn, das Rad wird geklaut. Diebstahl ist nicht versichert, weil sonst die Leute einfach nicht auf Acht geben. Wir möchten natürlich, wir sagen immer, bitte gebt auf die Räder so Acht, als wenn es eure wären.
Gibt es ein Schloss dabei bei euch? So ein kleines oder?
Nee, kann man aber tatsächlich, wir haben ja einen kleinen Store, da kann man so ein Schloss kaufen.
Ja.
Nee, gibt's nicht. Aber die Guides haben immer Schlösser dabei. Das heißt, wenn ihr irgendwo anhaltet, werden die Räder alle zusammengeschlossen. Sei denn, wir sind in unserem Kuchenparadies zum Beispiel, da haben wir einen eigenen Parkplatz für die Räder, da können wir hinten unsere Räder hinstellen.
Alles reinstellen, alles klar.
Das ist immer ein Thema, Raddiebstahl auf Mallorca. Vor Jahren auf Mallorca, da wurden die... klassisch also hatten wir keinen Radkeller, weil wir ein anderes Hotel hatten, wo wir die eigenen Räder dabei, aber da wurden die von dem Balkon erste, zweite Etage geklaut. wo du denkst, was? Und vor allem ist eine Insel, wo sollen die hin mit den Rädern? Also fällt doch auf. Aber nee, das ist, naja.
Ja, aber das ist tatsächlich das Schöne mit dem Radkeller. Mhm. Dort ist jedes Einzelrad angeschlossen und nachts wird der Radkeller zugeschlossen. Also da kann keiner rein und raus. Das heißt, da ist eine Sicherheit da.
Wann wird der morgens aufgemacht? Wenn ich jetzt auf die Idee komme, ich habe ja nachzuholen. Ich darf ja erst in zwei Wochen wieder
richtig Rad fahren. Ich glaube um 6.30 Uhr oder so. Es kommt doch ein bisschen drauf an. Wir haben verschiedene Öffnungszeiten des Radkellers. Aber auch da ist es, also unsere Mechaniker sind halt auch mit Leidenschaft dabei. Die sind nicht auf Mallorca, weil die da 12 Millionen verdienen, sondern die haben Bock da drauf und die haben Bock auf den Job und die wollen, dass alles gut funktioniert und dass sie in ihrer Mittagspause aufs Rad können und deshalb sind die teilweise morgens schon echt früh da. Okay.
Also kann ich mal nüchtern
Training kommen. Wenn du mal morgens um 5 Uhr fahren willst, findet sich dann eine Lösung.
Sehr gut. Scheiße, das bin ich. Ich finde das Rad super geil und will es kaufen. Kann ich das jetzt schon oder ist das dann immer nur gegen Ende der Saison wie beim Skifahren?
Ich sag mal, normalerweise ja, kannst du das direkt kaufen. Aber da im Moment keine Räder am Markt sind, werden wir mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir Räder abgeben. Wir haben zu wenig Räder eigentlich. Also wir gucken im Moment gerade schon, wie wir das denn machen, dass wenn Leute Leihräder buchen, wir immer noch genügend Räder für unsere Reisekunden haben. Damit wir nicht in die Gefahr kommen, dass Leute eine Radsportwoche buchen wollen, aber wir keine vernünftigen Räder mehr für sie für diese Woche haben. Deshalb müssen wir im Moment sehr aufpassen. Also normalerweise, ja, kannst du, du bist das Rad gefahren, das ist geil, ich möchte das kaufen, kannst du das kaufen, wenn du willst.
Zum guten Kurs?
Ja.
Na klar, er macht dir einen super Preis.
Okay.
Ja.
Was schlechter Preis?
Aber bei mir. Wollte schon wissen. So. Aber wie viel, ihr habt doch mehrere, also wenn alles läuft, alles offen ist und wir mal Corona ausklammern, habt ihr drei Stationen. Das heißt also, es kann natürlich auch sein, dass gibt's ein Philips Bike Team Bus, der Räder von A nach B für Stationen, je nach Auslastung, das muss ja auch logistisch irgendwie
Wenn wir feststellen, werden, wir können das relativ gut feststellen, dass wir, du buchst ja normalerweise verbuchst nur das, was du hast. Und wir verbuchen nach Größen. Also das heißt, du buchst im Buchungssystem direkt die Größe, die du haben willst. Du gibst sogar die Körpergröße an. Das heißt, wir gucken nochmal drauf, passt das, was der da angegeben hat. Ja? Da gibt es Tabellen von den Rahmengeometrien, dass sie sagen, der ist 1,85 groß. Was will der mit dem S-Rad? Der hat
140er Vorbau.
Ja, genau. Das passt nicht. Und dann gucken wir nochmal drauf. Und wenn wir dann, keine Ahnung, es geht ein Rad kaputt oder ist ein Unfall, Rad ist nicht da oder whatever, wir mussten Räder tauschen, weil dann doch die Größe falsch war, dann gucken wir, okay, wo ist das Rad noch? Und dann fahren wir die Insel natürlich, die Räder über die Insel, das ist so.
Jetzt fahre ich mit der Gruppe und ich habe einen Schwächeanfall, weil ich gestern Abend zu viel getrunken habe.
Also wie immer.
Wie immer, genau. Ich kann auch einen Putsch
verfehlen. Ich kann nicht mehr, oder ich habe einen Sturz.
Ich habe so viel Platten. Mein Reifen ist so kaputt. Also es ist eine Unwägbarkeit, dass ich in Petra kurz vorm Café stehe und sage, ey, zwei Kaffee kriege ich hin, aber ich will dann irgendwie auch ins Hotel zurück.
Was mache ich denn dann? Dann kriegst du von uns hier diese Dinger, die du unter die Klickpedale machen kannst, damit du besser mitlaufen kannst. Und dann
wird hier Duathlon gemacht.
Nein, also wir haben dadurch, dass wir eben Leute auf der Insel unterwegs haben, wie die Fotografen.
Ja.
Oder es ist irgendwas eine Panne. Dann wird das natürlich jemand von der Werkstatt rausgeschickt.
Ach cool.
Ja, das heißt, wir nennen das immer so schön die Arschkarte. Irgendeiner ist dann immer da, der sich darum kümmern muss. Und da hat immer einer ein Telefon mit, selbst in der Mittagspause, wenn irgendwas ist, und muss gucken. Also nein, das machen wir lassen keinen auf der Insel stehen. Klar, wenn es irgendwie gerade schwierig ist, ja. Der ist dann abends um 8 Uhr nochmal losgefahren, weil er meinte, ist geil, ja, und will dann um 9 Uhr...
Stehe am Bierkönig, ich hol mir mein Rad. Ich kann kein Rad mehr fahren.
Ja. Nein, aber klar, natürlich, das ist Teil des Services. Ne? Also wir versuchen das in dem Rahmen immer
zu machen.
Also ich kriege immer mehr Bock von ihm. Von Tag zu Tag.
Also
ich habe mich erst auf den Skiurlaub so gefreut. Da war der Skiurlaub echt im Fokus. Skiurlaub ist auch geil. Kannst du mir sagen, was du willst.
So, ja. Und jetzt jeder Skiurlaub gegen Mallorca sofort.
Scheiß auf Skiurlaub. Nein, beides.
Nein.
Doch, natürlich.
Ich verstehe die Frage nicht, weil das ist doch das Gleiche. Oder nur das eine mit Rad, das andere mit
Skiurlaub. Genau, und das Wetter ist schöner beim Fahrradfahren.
Ich hatte richtig geil. Holger, du verstehst mich.
Nein.
Aber jetzt ist mein Skiurlaub vorbei und dann brauchst du auch immer wieder so den nächsten Urlaub. Urlaub, wo du dich drauf hinfreuen darfst. Und das ist jetzt Mallorca. Und wir hatten ja auch bei euch ein bisschen genervt, teilweise ein bisschen penetrant. Was? Ja, um du nicht, um den Rabatt, rauszuhandeln. Haben wir dann auch geschafft. Und erst sagtest du schwierig, das kriegen wir gar nicht auf der Homepage irgendwie umgesetzt. Aber nachher haben es die Jungs ja auch, man kann es online buchen und auch im Reisebüro anrufen. Ne? Hatten wir ja für 20 Leute, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viele.
Ich glaube, für die ersten 20. Ja.
Für die ersten 20.
Weil im Nachhinein, wir haben ja, nachdem ihr das dann
ausgesucht hattet. Ich weiß auch gar nicht, wie viel gebucht
haben. Nee, frag nicht. Die Antwort könnte extrem peinlich werden für uns, wenn jetzt null kommt oder so.
Nee, ich will nur sagen, ich werde alles nochmal in die Shownotes packen mit dem Code. Also wer möchte, natürlich, du hast auch gesagt, die Leute haben angerufen, außerhalb, während wir nicht da sind, geht es natürlich nicht. Es geht nur in der Woche, wo wir da sind, vom 5. bis zum 12.
12.
Zwölften.
Und für die ganz harten, wir sind ab dem 4. da.
Wir sind ein intelligenter Mensch.
Weil
was gemacht
wegen hat. Vorglühen.
Genau. Und wer da nochmal, ich glaube, es waren 10% oder was hatten wir rausgeschlagen? Ich weiß nicht mehr ganz. Auf jeden Fall genaue Daten
in den Shownotes.
Fizi mag so gern. Kann aber reingucken. Kann aber auch sein, dass schon ausgebucht ist.
Ehrlich, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich hab gar nicht reingeguckt.
Ich werde tatsächlich oft gefragt und ich werde immer besser in Themen wechseln. So. Übrigens, Ecuador.
So. Nächster Punkt, Holger.
Ja, da bieten wir nichts an in Ecuador.
Noch nicht.
Nicht nur
du warst mal DJ. Komm, lass es so machen.
Wir machen es, kurz und knapp. Du warst mal Disc-Jockey, hast du eben mal...
So richtig Großraum-Disco, Anfang 90er schon.
Hier,
so
Event-Werkstatt. Du hast schon immer große Dinge organisiert.
Guckt euch mal voll normal an, Tarm-Center.
Nee, tatsächlich habe ich Delta. In den Dorf-Discos angefangen.
Zum Beispiel?
Wo kommst du? Bist du Rheinländer? Kommst du hierher?
Ich glaube, die erste Disco, in der ich gearbeitet habe, war in Gießenkirchen.
Wo ist das?
Das ist ein Stadtteil von Reit, was wiederum ein Stadtteil von Mönchengladbach ist.
Genau.
Und da gab es eine Disse, die hieß Evergreen.
Oh, das hört schon.
Das war so wirklich so hinter der Pommesbude.
Brian Adams, Summer of 69.
Tatsächlich war das die Zeit von Rick Astley.
So klein kann das ja nicht gewesen sein, weil das Schiff ja mal den ganzen Kanal verstopft hat. Ne?
Das Schiff ist da nicht. Ist Evergreen nicht diese Container Company? Also,
nee, das war ja die Evergreen? Evergiven?
Evergreen ist doch so eine große Container.
Gut, sprechet nach drei Bier aus.
Ist nicht so
keine Ahnung.
So. Vor in der Tanzschule und so. Also, ne, weiß schon.
Tanzschule? Ja, auch mit Mikrofon?
So tschatschatsch, aber mit so einem Mikrofon.
So, und jetzt 3, 2, 1. 1, 2, tschatschatsch. 3, 4, tschatschatsch.
So Übungspartys. So Samstags und Sonntags waren Übungspartys in der Tanzschule. Und da habe ich angefangen.
Wo die schon ihr Gelerntes zeigen. Und du bist nur der DJ. Du hast mit dem Tanzen selber nichts am Hut, sondern du bist für die Musik zuständig.
Ja, aber tatsächlich bin ich darüber reingekommen, weil ich getanzt habe.
Ah, okay. Kannst du hier Standard, cha-cha-cha,
Turniere getanzt, ja.
Turniere?
Ja.
Also du bist richtig am Start.
Kannst du
Walzer kriegst du auch noch hin?
Ja, klar, Wiener Walzer.
Machen wir auf Mallorca.
Boah, ich würde gerne, ich kann null tanzen, ich kann Disco Fox, 1-2 Tap, kriege ich hin.
Ich weiß nicht, ob es gut ausgesehen hat, aber
doch, Walzer, so ich würde gerne, schaffen wir das, dass ich nach Mallorca einen Walzer kann?
Alter Verwalter, ey.
In meinen
Bonschuhen. Das ist ungefähr so, als wenn den Putsch nach Santa Ponsa versetzt.
Dann muss der Fietz sich wieder die Hüfte operieren lassen.
Nein, aber so bin ich da irgendwie reingerutscht. Und dann hat Spaß gemacht. Und dann habe ich halt irgendwann, ich hab sogar mal für David Copperfield Support-DJ gemacht und für Snap und hast du nicht gesehen. Und
Snap ist Rhythm is a Dancer, ne?
Ja.
Copperfield hat Claudia Schiffer glücklich gemacht.
Ist quasi der Opa von den Ehrlich Brothers.
Ja, genau.
Sozusagen, ja, genau.
Es war einer der ersten, es war, glaube ich, der erste Magier, der das so weltweit vermarktet hat.
Mhm.
Cool. Ich wusste zum Beispiel nach dieser Veranstaltung, dass es nicht nur eine Gans gab, die er weggezaubert hat, sondern es gab zwei Gänse. Ah, egal.
Ja, hat man da die Tricks, wenn man hinter der Bühne war, direkt komplett gesehen, was Sache war?
Nee, tatsächlich durfte man das gar nicht. Okay, also wenn der bei der Veranstaltung, das war tatsächlich eine Privatveranstaltung, die ich gemacht habe, in Bremen im Maritim.
Da hat sich einer privat,
seinen
Geburtstag. Ja.
Aber privat. Das war eine Firma, die einmal im Jahr so eine Weihnachtsfeier für ihre Mitarbeiter machte. Und die war immer, also
ich komme aus der Branche,
von der Indoor-Lasershow und Indoor-Feuerwerk.
So eine Strucki-Versicherungsbude, ne? Mit Sicherheit. Ja,
tatsächlich war es so eine Allfinanzgruppe.
Ich komme doch aus der Branche. Ich kenne das doch.
Und für die habe ich Musik und Moderation gemacht und die haben tatsächlich Copperfield und solche Leute da
reinfliegen lassen.
Nee, der hatte tatsächlich nebenan in dieser Halle in Bremen hatte der eine Veranstaltung und deshalb er hat trotzdem, glaube ich, noch irgendwie eine Viertelmillion gekostet für 20 Minuten.
D-Mark.
Damals. Ja, heute wahrscheinlich auch. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, du durftest nicht hinter die Bühne, während der irgendwas gemacht hat. Aber die Helfer haben sich halt verquatscht, weil die irgendwie gesagt haben, dass die zweite Gans abgehauen ist. Ich sage, ja, zweite Gans, wie jetzt?
Ach, krass.
Naja, nee, auf jeden Fall, solche Sachen habe ich halt gemacht. Also, ja. Und das, um Ecuador, tatsächlich habe ich im Kings in Kaldenkirchen gearbeitet.
Wer kennt es nicht?
Ja, genau. Ja, tatsächlich eine der ältesten Diskotheken Deutschlands gewesen zu dem Zeitpunkt. Und
wo ist Kaldenkirchen? Klingt auch so
nach. Nettetal oben. Holländische Grenze.
Ah, ja, wo ich gerade. Ja.
Und da habe ich mit zwei Jungs zusammengearbeitet.
Da warst du Resident oder wie? Also genau, warst nicht nur einmal, sondern warst du regelmäßig Samstag mit Holger. Und wie war dein DJ-Name?
Holger. Also ich.
Echt?
Also war mir immer so blöd. Für mich war immer wichtig, dass die Leute unten feiern, nicht wie ich heiße oder wie geil ich aussehe.
Okay, weil heutzutage ist ja der DJ der Star der Veranstaltung und macht die Hand hoch und hat wahrscheinlich einen USB-Stick irgendwo und.
Ja, und da habe ich mit zwei Leuten aufgelegt und nachher auch nachts im Studio gesessen, die, würde ich mal sagen, Weltruhm erlangt haben und unter dem DJ-Namen Sasch heute noch weltweit.
Heute immer noch?
Ja klar, also Sascha ist...
Der heißt Sascha eigentlich?
Ja, Sascha Lappissen heißt der gute Mann. Ja.
Und Ecuador! Das ist der diesen Song Ecuador produziert hat.
Du warst so nah dran! Und jetzt bist du im Fahrradsport. Mann.
Ja, aber ich habe echt viel Spaß gehabt, von daher.
Und das ist das Größte. Oder verschweigen wir jetzt irgendwelche anderen Lieder, die wir nicht kennen von ihm, die noch größeren Erfolg hatten? Oder war das kommerziell erfolgreichste Lied?
Weiß ich gar nicht, was bei ihm gehört. Also er hat ja mit Shannon unter anderem zusammengearbeitet und mit Dr. Alban.
Dr. Alban? War Dr. Alban nicht der Zahnarzt?
Nee, ja, der hat aber, die haben zusammen so einen Weihnachts- und Wintersong gemacht. Color the World hieß der.
Und dann hast du mit ihm zusammengearbeitet und hast die Biege dann Richtung Radsport gemacht oder wo bist du hin?
Nee, tatsächlich war er zu dem Zeitpunkt ja im Vertrieb unterwegs. Ich komme ja eigentlich aus der Marketing-Schiene. Also ich habe irgendwann mal was Technisches gelernt. Ich habe in der Oberstufe erstes Leistungsfach Elektrotechnik gehabt.
Okay.
Habe dann Radio- und Fernsehtechniker gemacht, weil ich keinen Bock mehr auf Schule hatte. Und bin dann aber irgendwie in den Vertrieb und Marketing abgedriftet. Und dann irgendwann haben wir mit ein paar Mann eine eigene Diskothekenkette gemacht.
Du hattest B6er, wie hieß der Laden, ne?
Genau, ja.
Hier in Hennef?
Auch der in Hennef, ja.
Nein, der war auch dabei?
Der war auch dabei.
Wonach er die Chicken Ranch drauf
wurde. Genau, wonach er die
Chicken. Der Ballermann 6.
Der Ballermann 6, genau.
Da war nachher ein Puff drin.
Ja. Ja, ist auch. Der war auch vorher ein Puff drin.
Echt?
Ja, und ich war ziemlich sauer, als ich gehört habe, in was für ein Laden wir da, der Kollege da geredet hat.
Chicken Ranch. Aber ich war in Dortmund mal, da sind wir rausgeflogen, weil ein Kumpel von mir ein Glas... glaube ich, Richtung die. Also es eskaliert. Es tut mir total leid für meinen Kumpel. Ich war da sauber. Ich hatte einen schönen Abend, bis auf meinen Kumpel. Das war das B6 in so einem Bowling, da waren noch Einkaufsläden drin, glaube in der ersten Etage, irgendwo in Dortmund in so einem Einkaufsding.
Ja, und eine Etage drunter war das Nachtpalais.
Ich weiß nicht.
So eine Schickimicki Mehrraumdisco.
Da hat man uns nicht reingelassen, definitiv nicht.
Nein. Ja, aber das war immer sehr geil. Irgendwann habe ich mit dem Chef von dem Laden unten gestanden, eine Etage tiefer und ein bisschen gequatscht. Weil oben alles lief und dann kam irgendwie so ein Pärchen die Rolltreppe hoch, sie im schicken Kleidchen, er im Anzug und er machte sich schon bereit und dachte, seine Gäste kommen und die gingen dann eine Etage höher zu uns und Ballermann 6.
Das war so ein bisschen so Siegburger Steffi-Feeling, du erinnerst dich wahrscheinlich aus deiner Jugend.
Ich Siegburger Steffi, bin ich groß geworden.
Und Dito, wer nicht hier? Kennst du DJ Rudi?
Ja, DJ Rudi war für mich der Grund, warum ich zu meiner Frau gesagt habe, wenn ich älter als 40 bin und noch hinter dem DJ-Pult stehe, möchte ich notgeschlachtet werden, bitte.
Das
habe ich gesagt, als ich DJ Rudi in der Siegburger Steffi gesehen habe.
Der hat ja dann irgendwann aufgehört.
Dann konntest du ihn mieten.
Übrigens, auch eine ganz geile Story, danach wurde das Siegburger Steffi ja verkauft, übernommen und wurde zum... Wie heißt das jetzt nochmal? Weißt du, wie das jetzt heißt?
Ich war nur im Steffi, ich war danach nie
mehr. Ja, 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 ja.
Der Baum wurde abgebaut, wurde mir gesagt.
Ja, der Baum wurde abgebaut. Und wie hieß das denn? Wie heißt es denn? Mir fällt der Name gerade nicht ein.
Wir kommen
Aber drauf. Die beiden Jungs, die das übernommen haben, Pascal und René, dessen Mutter war früher, als wir noch in Calderon gewohnt haben, unsere Babysitterin, die hat auf uns aufgepasst. Also das sind quasi Bekannte von uns. Habe ich auch nochmal getroffen, mit denen war ich auch zusammen, mit dem einen nochmal hier in Seelscheid am Oktoberfest und so, blablabla. Bla bla. Gut, interessiert es keiner.
Wie oft bist du im Siegburger Steffi Vater geworden? Bei uns war der Running, ich glaube, ich bin 10-mal Vater geworden oder so. Das war der Running. Jedes Mal ist irgendwer Vater geworden. Oh. Rudi hat immer, das war egal. Wie oft, du warst jeden Samstag da, du bist immer Vater geworden.
Nee, aber Rudi hat ja dann irgendwann da aufgehört und dann wurde es, ja, weiß ich nicht mehr, wie es hieß. Aber
nicht oben?
Nee. Nee. Und dann habe ich Rudi irgendwann wieder getroffen und zwar als ein Kumpel von mir geheiratet hat, hat der den als DJ, Gag nein. zum DJ geholt und dann wie mit allem so, und jetzt time of my life.
Um 0 Uhr, ja klar.
Und um 0 Uhr hörte natürlich irgendwer Geburtstag, auch wenn keiner Geburtstag hatte. Immer, und dann, Happy Birthday to
und was war die Rausschmeißmusik?
Wer hat an der Uhr gedreht? Und dann ab in Taxi zu McDonald's nach St. Augustin.
Ja, da waren wir aber kreativer.
Was war, du warst eher so in diesem Dance-Trance oder hast du auch so dieses, die Schlagerwelle mitgemacht? Was
nee, tatsächlich haben wir ja dadurch, dass wir diese Ballermann 6 Lane gemacht haben, das war ja Ende der 90er, als das anfing, da war, also wir hatten Micky Krause als allerersten mit 10 nackte Friseusen und also für mich als Distrucky war immer wichtig, die Leute feiern. Weißt du, meine Musik ist chillige, schöne Hausmusik. Vocal House, geil, aber...
Die Elektro-Geige Tarm-Center gab es auch noch, ne? Der Tarm-Center war doch bei Voll Normal.
Ach so.
Das war wohl wie
hieß die? Das war doch der Delta, oder?
Nein, das war das Tarm-Center, also es war das Tarm-Center, das ist heute ein Parkplatz.
Das Freelife?
Das Freelife. Jonna S. im Freelife. Habe ich schon erzählt, dass bei Voll Normal ganz am Anfang der Videothekenbesitzer...
Ja, hast du schon mal erzählt.
Dass der Schwager von einem Kumpel von mir erzählt. Ja. Was würdest du jetzt sagen? Freelife, Jana nee, S. in nee, Musik?
Nee, wir hatten den Holger unterbrochen. Wegen,
du hast alles, was du spielst
Schluss,
alles.
Was du zum Schluss gespielt hast, als Rausschmeißmusik.
Genau, was war da?
Wir haben im ganzen Team auf der Tanzfläche gestanden und lauthals Tiamo gesungen.
Aber das kannst du doch auch um 11 Uhr besoffen machen.
Ja, aber es war irgendwie geil.
Howie!
Du stehst so mit dem ganzen Team da und die Gäste, die noch saßen, kommen auch dazu. Es ist geil, Tiamo. Also ich weiß, es gibt heute noch Leute, die schreiben mich über Facebook an und schicken mir so, oh geil, hab ich heute gehört, ey, musste ich dran denken.
Wie viele Läden hattet ihr in der Spitze? Also ich kenne Dortmund und Hennef, also ich kenne den Nachfolger.
Deutschlandweit, wir haben auch verschiedene Läden noch betreut, die sich irgendwie... Das Recht gekauft haben, das auch zu machen. Ich weiß nicht mehr, es waren 8, 9.
Wow, 10. Deutschlandweit?
Ja, ja. Krass. Also wir hatten unser Läden im Kern in NRW.
Ja.
Mönchengladbach, Bochum, Dortmund, Hennef, Westerwald. In Hachenburg, da war der erste Laden
Hachenburg,
tatsächlich.
Ja, klar.
Wo man zum Lachen in den Keller geht.
Hachenburger Pilz.
Hachenburger Pilz, genau.
Ja,
genau.
Ja, die Hachenburger Brauerei war tatsächlich bei uns.
Da war ich mal in Oberla mit H geschrieben im, da ist sowas, wie Westerwald-Treff. War ich mal ganz bitter, ganz bitter. Oh Gott, oh Gott. Wie heißt das Ding in Ockerath?
Schaukelkeller. Der ist aber gut.
Ja. Genau. Mumienschubsen.
Ja gut, Schaukelkeller ist natürlich eine Legende.
Das ist sensationell, oder?
Da haben wir mal einen vergessen. Am nächsten Morgen klingelt das Handy. Wir lassen uns schlafen. Und dann nach 10. Mal dran. Carsten, was ist los? Ey Jungs, ich bin doch hier oben. Wo seid ihr? War wie 11 Uhr am Samstag.
Hier, du kannst doch den Olli. Olli, Stammkunde im Schaukelkeller. An dieser Stelle schöne Grüße nach Marienfeld. TSO.
Ich weiß.
Aber sag mal, Jungs, wie lang ist denn normal so ein Podcast?
Wie lange haben wir? Wie viel, keine Ahnung.
Wir machen jetzt Schluss.
Was ist mit Olex? Der Stern am Schlagerhimmel. Jetzt komm.
Wir haben Ecuador, haben wir geklärt.
Okay.
Holger, wirklich vielen Dank. Wir haben, glaube ich, einen guten Einblick bekommen in GCC, auf Mallorca, auch in die Musikszene. War sehr interessant und unterhaltsam.
Ey, eine Sache noch.
Und stopp, Holger. Meine Begrüßung. Hast du es verstanden? Mit Fietz dachte, als er Ehering gelesen hat, dass es ein Elektrofisch ist?
Ja, Ehering halt.
Ehering, richtig, danke. Also wer es nicht verstanden hat, Ehering.
Hast du bei Instagram Made My Days gelesen oder so? Ne? Da stand das gestern oder vorgestern.
Nein, das geht durch die WhatsApp-Gruppen. So.
Okay. Also eine Sache noch. Ich habe ja gesagt, ne, nur Handwerk kann er nicht. Du hast ja mal Auerrücken, sagen wir es mal so grob zusammengefasst, ziemlich doof gelaufen. Also ist das alles wieder gut? Bist du wieder, du sitzt, ich sehe, du läufst wieder Renner. Ich habe gehört, du willst im Vierer Zeit anpeilen auf Kilometer.
Ja gut, das hat schon heftig. Also die 4 hat schon mal wieder für einen Kilometer davor gestanden. Also das, aber 4:30 ist eigentlich sowas, was ich normal laufen könnte. Aber ehrlich, ich bin froh, dass es wieder funktioniert. Ich kann Radfahren.
Geht alles.
Die Plauze muss noch ein bisschen weg. Aber
bei wem nicht?
Nee, also es ist besser geworden, definitiv. Also ich bin echt glücklich und dankbar der modernen Medizin. Weil,
Aua dran, ne?
Ja gut, mein vierter Lendenwirbel ist heute aus Titan. Der existiert nicht mehr, also jetzt in Titan. Und ich war beeindruckt, was da so geht. Und die Probleme, die da mit Nerven waren, die sind jetzt auch, nee, nicht weg. Die werden nie weg sein, wahrscheinlich, aber nee, es geht
schon wieder. Drei Jahre her, ne?
Krass, wie die Zeit. Hast du aber machen lassen, nicht, weil du damals als Elektro- und Fernsehtechniker
Leichtbau, Titan, weißt du doch.
Selbst rumgeschraubt, ich meine, gefühlt hast du ja alles schon gemacht. Nee, ne?
Du bist ziemlich, also das Wort unglücklich passt da, also gar nicht groß dramatisch, einfach von der Leiter gefallen, ne?
Mir ist die Leiter weggerutscht. Das war so ein typischer dummer Unfall, dass du was gemacht hast, wo du sagst, eigentlich ist es doof.
Wo Versicherung Werbung mitmachen.
Genau. Ja. Ja, und bin dann halt mal 5 Meter in die Tiefe gestürzt.
Ach, doch 5 Meter. Also ja. War bei dir hoch zum Büro, da wir kennen die Terrasse, ja?
Nein, war eher so ein Schwiegermutterfall, aber okay. Egal.
Okay, ja gut, der 5 Meter ist ja schon heftig. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass das wirklich so äußerlich gar nicht schlimm war und dann trotzdem so doof geendet ist.
Nee, war schon blöd. Vor allem lag ich dann auf dem Garagendach, das war noch viel blöder.
Oh, okay.
Na, aber ist cool, ich war in der Zeitung, also ich war der Unbekannte, was war ich damals? Keine Ahnung, der Unbekannte halt.
Und Holger K.
Holger K. aus T. Übrigens, schöne Dachterrasse. Also ich hoffe mal, dass Corona vorbei ist und dass wir da irgendwie mal so Halbabriss machen zumindest.
Ja, ja, ich nenne sie liebevoll meine Radterrasse. Im Sommer bin ich ja mal wieder kurz vor Mallorca da, da können wir uns nochmal auf ein Bierchen treffen.
Ja, gerne, also wunderbar, der Ausblick da oben sehr schön und ja, jetzt bin ich auch fertig.
Dann machen wir heute den Podcast zu. Holger, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Ich sage auf Wiedersehen, du darfst nochmal was sagen und danach, wie immer, der Fietz hat letzte Wort.
Ja, ich freue mich drauf, den Fitz die Berge hochzuscheuchen. Mal schauen, ob er mit einem dicken Radfahrer mithalten kann. Und ich bin echt gespannt, freue mich auf euch. Auf
du fährst mit?
Ja, auf jeden Fall. Geil. Ein, zwei Touren auf jeden Fall.
Oh, mega, das wird ja noch besser. Ja, ich freue mich genauso. Jupp hat schon den Knopf wieder auf Rot. Wie sagt der Spanier? Adios.
Das war Vatasia. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.